Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz und zwar zum 21. Spieltag. Wir wollen über den Spieltag reden und haben dazu vorerst zwei Gäste in der Leitung. Und zwar zum einen Daniel Reimann, den ich wahrscheinlich ganz oft als Löwe bezeichnen werde, was eventuell mit seinem Lieblingsverein zusammenhängt und damit, dass wir uns schon eine Weile kennen, denn er ist Journalist bei Spox. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Servus Max, und das mit dem Löwen verschweige ich an dieser Stelle und kommentiere ich nicht weiter.
Ja, ich möchte betonen, dass es trotzdem immer noch ein Erstliga-Podcast ist.
In
Und
diesem Sinne.
außerdem haben wir mit dabei, und da freuen wir uns ganz besonders, die Friederike vom Neverkusen-Pod, ein Leverkusen-Fan. Hallo Friederike, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr und es ist wirklich eine riesige Ehre am Rosenmontag und ohne zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern. Du hast private Verpflichtungen hinten angestellt, um hier dabei zu sein. Das ist fast schon zu viel der Ehre für uns. Echt toll.
Ja, nee, kein Ding.
Und ehrlich gesagt tut es mir fast auch ein bisschen leid, dann mit dir jetzt dann trotzdem über das Spiel reden zu müssen, wenn du schon den Rosenmontag für uns unterbrichst. Es war ein bisschen was los in der Bayer Arena, kann man glaube ich so sagen, bei 9 Toren und 4-5 Niederlage zu Hause. Lass uns mal ein bisschen durchs Spiel durchhangeln. Du hast zu mir gesagt, über die erste Halbzeit möchtest du eigentlich gar nicht so gerne reden. Jetzt muss ich trotzdem mal ganz kurz fragen, was war das denn?
Die erste Halbzeit war, ach ja. Ja, man will gar nicht mehr reden. Also man hat irgendwie hingeguckt und hat gedacht, oh Gott, jetzt geht das so weiter, wie es in Bremen aufgehört hat. Wir stehen hinten irgendwie nicht dicht. Und ja, irgendwie, wir haben irgendwann, habe ich mich hingesetzt, ich stehe sonst eigentlich und habe gedacht, ach, verdammt, jetzt nochmal 45 Minuten und jetzt muss ich mir das angucken, wie die irgendwie. Es ist so, man kann ihnen auch noch nicht mal vorwerfen, dass sie nicht kämpfen, aber irgendwie läuft da nichts beieinander, irgendwie die Pässe passen nicht und es ist so ein gewisser Zug Richtung Tor da, aber irgendwie keine Ideen und es ist einfach so einfallslos und dann sitzt du da als Fan und denkst so, oh, ich will nach Hause. Und in der Halbzeit war die Stimme echt extrem schlecht. Und dass dann so eine zweite Halbzeit draus wird, hätte echt wirklich niemand von uns erwartet. Und auch dann so, ja, komm, wir wechseln dreimal und wir alle so, ja, genau, was soll das denn bringen? Und jetzt auch noch der Rolf ist und so. Und ja, aber irgendwie, die zweite Halbzeit war echt so ein Auf und Ab. Ja, verrücktes Spiel, absolut. Ich bin froh, dass ich dabei war.
Und hat sich's denn wirklich so angefühlt, dass es so eine Fortsetzung des Werder-Spiels war? Weil mein Eindruck in der letzten Woche war, dass die zweite Halbzeit gegen Werder eigentlich gar nicht so schlecht war. Also das wäre durchaus auch ein Unentschieden okay gewesen. Da kam von Bremen eigentlich nichts mehr. Aber
Nee, aber
eure
wie die erste
Wahrnehmung?
Halbzeit im Werder-Spiel. Und das ist eigentlich die, die bei mir hängen geblieben ist. Die zweite Halbzeit war so, ja, wir waren eigentlich irgendwie besser und haben gekämpft und standen die ganze Zeit vom Tor, aber der Ball ist nicht reingegangen. Und das ist dann immer so ein Moment zu vergessen. Aber die erste Halbzeit war halt echt schlecht, ne? Und es war wieder so eine erste Halbzeit. Und denkst du, mein Gott, warum kriegen sie es denn nicht hin? Weil irgendwie, ich finde unser Team gut, ich mag unseren Trainer und so. Und irgendwie, ja, stehst du da und denkst so, ja, irgendwie läuft es nicht beieinander und du weißt halt gar nicht so richtig, warum, ja, irgendwie ist gar nicht, dass du irgendwas so festmachen kannst, warum es manchmal einfach nicht zueinander geht, so, ne?
Ja. Daniel, jetzt haben wir ja hier einen Sportjournalisten in der Leitung. Und auch wenn er 60er-Fan ist, hat er trotzdem Ahnung von Fußball. Das lasst
Danke
euch sagen.
für die
Er hat
Anmerkung.
zumindest eine Meinung, ja.
Daniel, kannst du der Friederike erklären, was da schiefgelaufen ist?
Nicht auf Anhieb. Die Sache ist, es war ja bei Leverkusen schon in der Hinrunde so, als es sehr gut lief. Der Fußball, was Frederike auch gesagt hat, ist wahnsinnig schnell. Sie haben immer viel Zug zum Tor. Also das kann man ihnen nie vorwerfen, dass sie offensiv total abwartend agieren würden. Es ist wahnsinnig schnell. Es ist sehr viel, was instinktiv passieren muss, gerade in diesem Dauerpressing, wo alle gemeinsam anlaufen. Wenn du da instinktiv dich falsch entscheidest, bist du der Einzige von 6, 7 Spielern, die draufgehen, der die Lücke aufmacht. Und wenn du dann jetzt in Leverkusen, wie viel haben sie? Ich glaube, 2 aus 8 Spielen gewonnen. Wenn du dann so ein kleines Kopfproblem hast, kann sich das in so einer Taktik, glaube ich, von Schmidt verheerend auswirken. Sie sind darauf ausgelegt, dass sie vorne sehr, sehr schnell zum Abschluss finden, über die Kreativität von Bellarabi oder Çalhanoğlu. Wenn du dann nicht die richtigen Entscheidungen triffst in dem Moment oder wie gesagt in der Bewegung gegen den Ball, wenn einer ausschert, einer mal unaufmerksam ist, dann wirst du von so einer Mannschaft wie Wolfsburg, die auch die spielerische Qualität hat, die Spieler hat im Mittelfeld, die pressingresistent sind, dann ganz schnell überspielt. Und die sind ja hinten auch dann oft in Unterzahl gestanden. Mhm. Beim 5:4, das war ja ein Riesenwitz, dass dann, ich glaube, 5 Wolfsburger gegen 2 Leverkusener im gegnerischen Strafraum standen. Es ist alles ein bisschen Chaos und solange es geklappt hat, hat das quasi Schmidt auch niemand angeprangert. Aber dieses Chaos hat halt auch riesige Lücken, sobald nicht wirklich ein Rädchen exakt in das andere greift und das wird jetzt, glaube ich, dort sichtbar. Mhm. Plus viele individuelle Fehler, also ein Papadopoulos, der einen rabenschwarzen Tag hatte gegen Wolfsburg zum Beispiel. Mhm.
Wobei, ich würde jetzt aber auch sagen, ich weiß nicht, Frieda, wie du das siehst, das Problem war jetzt aber, glaube ich, nicht, dass das Pressing vorne nicht funktioniert hat, sondern dass es furchtbare Fehler im Spielaufbau gab. Hast du das auch so gesehen?
Ja, was mir halt immer total fehlt, ist so eine gewisse Ballkontrolle. Mhm. Wenn ich sehe, wie die manchmal, also die gehen ja in den Zweikampf, die gehen ja rein, die versuchen es ja, und dann machen die einen irgendwie auf Hacke oder dann haut einer irgendwie den Ball irgendwie irgendwo nach vorne und es ist alles so unkontrolliert.
Hm. Ne? Es ist so sind ja letztlich auch die Tore entstanden. Sorry, wenn ich dich kurz unterbreche. Ja,
genau.
Es das 2:0 von Son, das war ja auch ein Vogelbild nach vorne getretener Ball. Das, lass mich sieben, 3:4 oder 4:4, war auch nur ein hoher Ball, der dann, das war es, der Ausgleich durch Bellarabi.
Mhm. Ja, der Ausgleich.
Wo dann auch, ich glaube, es war Knoche, der dann den Ball per Kopf irgendwie Bellarabi selbst in den Lauf gespielt hat. Auch da war jetzt kein Plan und keine Strategie dahinter. Da
genau, gebe ich dir vollkommen recht. Das Problem ist, dass diese Tore geben dem Ganzen ja irgendwo recht. Ne? Und das ist halt irgendwie schade, weil eigentlich so funktioniert es halt nicht. Wenn ich zum Beispiel den Hilbert manchmal in so einen Zweikampf gehen sehe, da wird mir schlecht, ne? Wie der in diese Bälle springt und wenn die Bälle irgendwie irgendwo hinkickt, ja, und dann kommen die halt auch jedes zweite Mal zum Gegner, ja. Ich meine, wir haben ja gute Spieler und ich glaube, dass die in der Lage sind, den Ball zu kontrollieren, aber die machen das nicht. Mhm. Das ist so ein, dann wird so ein wildes Geköpfe und Gekicke irgendwie den Ball irgendwie in eine Richtung, weil einer unserer Spieler ist und jedes zweite oder dritte Mal verlierst du den Halt gegen so eine Mannschaft wie Wolfsburg, ja. Das mag ja irgendwie funktionieren, wenn der Gegner auch keinen Plan hat. Aber wenn die einen Plan haben, dann funktioniert es halt einfach nicht. Und dann ist der Ball irgendwie so gefühlt Minuten in der Luft, ja. Und dann schauen alle diesem Ball hinterher und denkst so, das kann ja wohl nicht sein, ihr müsst diesen Ball kontrollieren, ihr seid doch Bundesligaspieler. Du denkst manchmal, in welcher Liga bin ich hier eigentlich, ja? Wie kicken die diesen Ball eigentlich über das Feld? Und dann siehst du Wolfsburg, wie die, das war so beeindruckend, wie die manchmal so einen Seitenwechsel gemacht haben, wie die so einen langen Ball gespielt haben und der kam einfach an, mhm. ja? Und der Spieler hat den einfach angenommen und hat den runtergeholt und dann hatte er den Ball. Ey, das habe ich von uns so ewig nicht gesehen und das fehlt mir halt so, ne? Ich weiß, dass sie das eigentlich können oder ich bild mir ein, die könnten das, aber die machen es nicht. Es ist immer so ein wildes Gekicke, alles motiviert und versuchen irgendwie so offensiv nach vorne zu rennen, aber kriegen die Kontrolle nicht rein. Und wenn du die Kontrolle nicht hast, dann verlierst du halt auch gegen so Mannschaften wie Wolfsburg, weil die machen es dann einfach besser.
Wobei ich auch behaupten würde, dass jetzt die spielerische Qualität von Wolfsburg gerade auf den Außenverteidigerpositionen, wenn es um Diagonalbälle geht oder so, deutlich höher nochmal ist. Also ich sehe ein Virinha oder Rodriguez, was das Spielerische anbetrifft,
ja,
einige Plätze vor Bönisch und Hilbert.
Ich erwarte nicht, dass Bönisch den von links hinten nach vorne rechts schießt. Das erwarte ich von Bönisch nicht. Aber eben weil er das nicht kann, dann soll er nicht so tun, als ob. Ja? Dann sollen die halt den Ball kontrollieren und sollen halt einfach, ne, den ganz normale Pässe spielen. Und das fehlt mir so ein bisschen, diese Kontrolle einfach.
Okay. Aber letztens ist ja auch Schmidts System nicht wirklich auf Spielkontrolle ausgelegt.
Ja, also ich finde, da muss man irgendwie einen Kompromiss finden. Ich finde das offensive Spielen gut und ich finde auch nicht, wir sollten uns verstecken und aber man muss irgendwie finden, so eine Kontrolle vom Ball und trotzdem den Zug nach vorne. Das muss ja irgendwie gehen. Und ich glaube, dass das auch geht, aber dass sie halt ein bisschen Zeit noch brauchen, das zu verwirklichen. Mhm. Und unsere Standards sind einfach gerade echt zum Weglaufen, aber ja.
Aber da hast du ja schon das Interessante angesprochen, weil du jetzt gerade gesagt hast, wir finden, jetzt haben wir dich ja hier quasi als Vertreter für die Leverkusen-Fans im Podcast.
Die drei.
Ich wollte den Witz nicht machen, du hast ihn gemacht.
Ja, ich mache solche Witze lieber selber, dann kommt nicht von anderen. Ist schon durch mit dem Thema.
Nein, ich hätte es jetzt unhöflich gefunden, diesen Witz dir gegenüber zu machen. Aber wie ist denn jetzt so ein bisschen die Stimmung unter den Fans? Weil der Rückrundenstart war ja durchaus durchwachsen. Ihr habt jetzt 4 Punkte nach 4 Spielen und die 3 Punkte kommen von einem 1-0 bei der Hertha, wo ich sage, ja gut, das war, als hätte man gegen einen Bierkasten 1-0 gewonnen. Wie seht ihr so den Rückrundenauftakt und wie ist so allgemein die Stimmung?
Den Rückrundenauftakt sehen wir nicht gut, klar. Wobei ich bin relativ froh, dass keiner so großartig gegen den Trainer wettert. Mhm. Ich denke, dass man dem einfach noch Zeit geben sollte. Das ist auch so das, was ich von meinen Kollegen sozusagen mitkriege. Wir waren alle sehr froh, dass die zweite Halbzeit diesmal anders war als die erste. Und als die Mannschaft am Ende nach dem Spiel zu uns gekommen ist, haben auch wirklich alle applaudiert. Keiner hat gepfiffen und alle sind eigentlich so, ja, wir müssen einfach weiter ackern, weiter alles geben. Und ja, die Stimmung ist durchwachsen, aber eher positiv.
Also lieber einmal 4-5 verlieren als 5-mal 0-1.
Ja, es ist ohne Mist. Also wenn du siehst, dass die alles geben und verlieren, dann kannst du damit besser leben, als wenn alle so dem Ball hinterher schauen und denken so, oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann fällt der Kiesling mit dem Ball ins Tor. Das, ich meine, klar, am Ende des Tages brauchst du die Punkte. Aber trotzdem, dieser Sieg war, also diese Niederlage war echt unglücklich am Ende und es war super bitter, dann irgendwie in der Nachspielzeit dieses Tor zu kassieren. Es war bitter, dass es war halt schon Platz geflogen ist und nächste Woche fehlt und so. Und trotzdem war die Stimmung nicht schlecht. Mhm.
Und wie siehst du so generell die Leistung eurer Abwehr in dieser Saison? Jetzt hast du Spar jetzt schon angesprochen, war jetzt eher eine blödere gelb-rote Karte?
Naja, also ich persönlich bin ein großer Spar-Fan. ich finde in der Innenverteidigung aber nicht so ein Problem. Unsere Außenverteidiger muss man halt irgendwie so. Ich meine, der Hilbert spielt um Klassen besser als letzte Saison, aber irgendwie immer noch nicht gut. Und der Bönisch, ich mag den Bönisch persönlich auch, aber was ihm halt, ich meine, der Bönisch, der fightet immer, aber der kann halt einfach nicht mehr, habe ich so manchmal das Gefühl. Ne? Der geht halt rein und der kämpft und ackert, aber die Pässe sind halt einfach schlecht und die Zweikämpfe, der verliert jeden zweiten, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir in der Außenverteidigungsposition noch irgendwie mehr machen müssen. Mit unserer Innenverteidigung bin ich eigentlich zufrieden. Der Topak ist ein richtig guter Innenverteidiger und der Spajic, ich meine, der ist manchmal so ein bisschen brutal, dann fliegt er irgendwie vom Platz, das ist irgendwie blöd. Aber grundsätzlich was ich an dem mag, ist, dass er eine gewisse Routine reinbringt und dass der halt oftmals im Stellungsspiel recht gut ist. Ne? Also dass der, manchmal denke ich so, was steht der denn da jetzt so blöd rum? Und dann steht er aber irgendwie genau richtig und fängt genauso den Pass vom Gegner ab. Ne? Und dann bin ich wieder irgendwie total beeindruckt. Also die beiden mag ich. Mit dem Papadopoulos muss man halt irgendwie gucken. Irgendwie, der hat manchmal so richtig gute Spieler und manchmal denke ich auch, also wie jetzt dieses Spiel gegen Wolfsburg war, so mäßig, würde ich mal sagen. Der Jetwa ist verletzt, der fehlt. Wobei der auch so ein bisschen dazu neigt, sich irgendwie meine Karte abzuholen. Der ist auch manchmal so ein bisschen übermotiviert. Aber an für sich, glaube ich, ist er ziemlich talentiert. Ich bin froh, dass wir ihn jetzt noch eine Weile halten. Ich glaube, der kann auch innen spielen, wobei bis jetzt hat er nur außen gespielt. Ja, aber ich glaube, außen müssen wir halt echt noch einiges irgendwie tun, ne? Oder einiges wieder.
Ich glaube, der hat auch mal innen gespielt in der Hinrunde.
Ja, der hat auch mal innen gespielt, aber sonst, also einmal, glaube ich, war das. Sonst eigentlich mehr Freiburg. Außen.
Mhm. Aber auf Donati setzt der Kollege Schmidt ja gar nicht mehr, oder?
Ja.
Der hatte ja auch ein paar richtig gute Partien noch in der Hinrunde.
Ja, der hat aber auch immer richtig schlechte. Ich weiß es nicht, der Donati ist so...
Er war dann auch zu verletzt, aber...
Ja, genau. Bitte? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er nicht richtig fit ist. Sonst würde der, glaube ich, mehr Einsatzzeit kriegen.
Lass uns noch mal kurz zum Spiel zurückkommen. Da gibt es noch 2 Aspekte, die mich interessieren. Und der erste wäre... Ich vermute einfach, dass du der letzte Fan bist, den ich das fragen kann. Wie fühlt sich das an, wenn Bastos gegen den eigenen Verein 4 Tore schießt?
Entschuldigung, ich sollte nicht lachen in diesen Tagen.
Es ist es ist egal, wer es ist, wer 4 Tore schießt. Scheiße an. Ich meine,
okay.
Vor allem, es war dann auch so, gerade so aus diesem was ist das eigentlich, aus diesem flachen Winkel irgendwo, das war so, wo du gar nicht so richtig siehst, dass er ein Tor schießt und auf einmal wackelt das Netz und du denkst so, ach, kacke, Nein, das fühlt sich nie gut an. Da gibt's, das kann man nicht beschönigen. Es ist egal, wer das ist.
Ja, ich gebe zu, es war auch irgendwie eine selten dämliche Frage. Ich meine, aber was
das
ich
Einzige, was bitterer war, als damals Messi irgendwie. Wie viele Tore hat der geschossen? 5 oder 6? Das war irgendwie so ein bisschen. Das da habe ich sogar mal, ich mache das nie, aber da habe ich den Fernseher ausgemacht.
Das ist auch wirklich ein Satz für die Ewigkeit. Das Einzige, was schlimmer war als Bas Dost, war damals Messi. Wobei man sagen muss, der Typ ist auch wirklich in der Form seines Lebens. Also gerade dieses erste Tor mit dem Außenriss, also meine Güte, das hätte ich jetzt von ihm nicht so erwartet.
Wahnsinn. Es ist so, dass ich mir die Spiele, ich habe eine Dauerkarte, ich schaue die Heimspiele sowieso fast immer da und versuche so viel ausgespielt Spiele wie möglich. Und die Spiele, die ich live gesehen habe, die schaue ich mir eigentlich nicht nochmal an. Also es ist so, also jetzt, ich habe zwar Sky, aber ich gucke das eigentlich abends oder so nicht nochmal. Ich kann manchmal zu diesen, ob das jetzt so ein Außen- oder Inneres oder ich weiß der Geier nicht. Es war eigentlich, hast du gedacht, der Ball kann nie im Leben reingehen, auf einmal wackelt das Netz. So, das ist das, was ich so sehe und empfinde. Ne?
Ja, lass dir gesagt sein, es war ein sehr schönes Tor, aber ich würde es mir trotzdem an deiner Stelle nicht nochmal, ich würde es mir auch trotzdem nicht nochmal angucken.
Ja, und so schön kann es gar nicht sein.
Und dann habe ich noch eine andere Frage, und zwar, warum wurde gegen André Schürrle gepfiffen? Weil er zurückgekehrt ist zu Wolfsburg oder weil er damals gegangen ist zu Chelsea?
Du, das habe ich mich auch gefragt. Also es ist so, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Damals, als der Schürrle gegangen ist von uns, das war eigentlich relativ normal abgelaufen. Mhm. Ne? Der hatte gesagt, er geht und er hat dann noch für uns gespielt, hat jetzt irgendwie nicht mehr gut gespielt. Aber dass man ihm jetzt irgendwie vorwerfen könnte, er hätte, er hätte jetzt irgendwie besonders schlecht gespielt oder wäre gar nicht motiviert gewesen, das war eigentlich nicht so. Ne? Und bei Chelsea hat sich eigentlich keiner für ihn interessiert und jetzt ist er wieder zurück in der Bundesliga. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum die so krass auf ihn reagiert haben. Mhm. Das Einzige, was ich mich erinnere, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber es war irgendein Champions-League-Spiel, das haben wir verloren. Dann hat er geschrieben, hey, ja, haben die anderen, ach ja, ich glaube, das war Ibrahimovic, genau, die uns da so abgeschossen haben. Dann meinte er, ja, Ibrahimovic Show oder irgend sowas war das. Und dann, das haben die ihm übel genommen. Okay. Dass er so gegen den eigenen oder den ehemaligen eigenen Verein so gewettert hat, von wegen, die anderen waren voll geil, voll gute Spiele und ich habe es genossen. So. Aber ansonsten hat er sich bei uns eigentlich nicht so zu Schulden kommen lassen. Ne? Mhm. Ich weiß es nicht. Aber ich hab mich auch gewundert, die haben extrem auf den reagiert. Ne?
Mhm. Ja, ich hab's mir eben auch gedacht. Und hat er irgendwie noch auf den Platz reagiert oder nach dem Spiel ist dir da was aufgefallen oder hat er es einfach weggeschluckt?
Nee, gar nicht. Die haben ihn ja auch ausgewechselt, was waren das, so 60. Minute oder sowas?
Also 70.
Ja. 70. Ja. Als zweiten hat es ausgewechselt, haben sie nochmal ausgepfiffen. Ja, ich weiß es nicht. Wir sind eigentlich sonst nicht so, dass wir mit ehemaligen Spielern, also eigentlich haben wir ein ganz gutes Verhältnis zu unseren ehemaligen Spielern, aber warum Schüler irgendwie nicht, ich weiß es nicht.
Jetzt lassen wir ein bisschen den Blick nach vorne richten. Also ihr seid okay. Jetzt ja. Ihr seid jetzt auf Platz 6 mit 32 Punkten, aber zu Platz 4 auf Schalke nur 2 Punkte Rückstand und die nächsten Gegner sind Augsburg, Freiburg, Paderborn, Stuttgart. Muss man sich da jetzt eigentlich gar keine Sorgen machen, dass ihr wieder in die Spur kommt oder übertreibe ich jetzt im Positiven?
Wie meinst du das?
Naja, eigentlich, also da sehe ich ja beim paar Spielen doch sichere 3 Punkte liegen oder relativ sichere. Oder?
Ah, ich glaube, Augsburg wird nicht leicht.
Ja. Okay, klar. Also
ich hoffe so ein bisschen, dass dieses Gefühl aus der zweiten Halbzeit, ich meine, ich bin ja nicht so der Taktikfuchs, aber ich finde immer Fußball hat viel mit Gefühl und viel mit Motivation zu tun, viel mit auch so, ey, komm, wir packen das heute, dann packen wir das auch. Ne? Wenn du halt schon so unsicher auf den Platz gehst, dann irgendwie nicht. Ich hoffe, dass sie das mitnehmen können nach Augsburg. Ich weiß, dass zum Beispiel nach Augsburg haben wir einen Sonderzug und ich weiß, dass irgendwie hunderte von Leverkusen-Fans anreisen, das ist irgendwie ein besonderes Spiel und ich hoffe, dass sie richtig, richtig Stimmung machen und dass die Mannschaft richtig mitnimmt. Aber bei denen könnte ich mir vorstellen, dass es trotzdem irgendwie schwierig wird bei Augsburg. Bei Stuttgart habe ich eigentlich nicht so Sorgen. Stuttgart ist ja eh so ein Gegner, der uns irgendwie liegt. Ich habe keine Ahnung. Und wir haben aber ein hartes Programm. Wir haben jetzt unter der Woche Champions League und unter der Woche nochmal Pokalspiel gegen Kaiserslautern. Mhm. Und dann nochmal Champions League auswärts. Also wir haben jetzt irgendwie die nächsten 4 Wochen, weiß ich nicht, 7 Spiele oder 8 oder so. Mal gucken. Jetzt ist der Bender verletzt. Das ist blöd. Ja. Wir sind ja Leverkusen-Fans und wir sind so vorsichtig optimistisch in den Rückrunden.
Und was würdest du jetzt dann als Erfolg bezeichnen am Ende dieser Saison? Muss es der Champions-League-Platz sein, egal welcher der, ich sag mal, 3 verfügbaren? Oder wäre Europa League auch vollkommen okay?
Also ich muss dir sagen, eigentlich finde ich, muss Champions League sein. Mhm. Ja. Aber aus Fanperspektive, aus der Perspektive von ich reise gerne auswärts, finde ich Europa League eigentlich ganz gut.
Mhm.
weil man da weiterkommt.
Ja, weil man da einfach mal andere Stadien sieht und andere Vereine sieht und irgendwie die coolsten Touren doch irgendwie in die Ukraine oder nach Norwegen gehen oder so und nicht halt die nach Spanien, schon wieder zu Barcelona oder so. Aber sportlich sollte es schon Champions League sein, finde ich, oder zumindest Champions League Quali.
Und ich würde jetzt auch die Ukraine jetzt derzeit nicht als coole Auswärtstour.
Guck mal, das ist total hart. Wir waren ja in Donetsk auswärts, 2013 im November. Und ja, es war kein Jahr später, hast du Bilder gesehen, wie das Stadion beschossen wurde und so. Und das ist halt echt
absolut. Frag mal, wo die Bayern jetzt dann irgendwie ihr Auswärtsspiel gegen Schachtyor Donetsk machen. Es findet nicht in der Ukraine statt.
Oder so, ne?
Genau. Daniel, jetzt, du hast ja noch ein bisschen neutraleren Blick drauf. Wie siehst du denn jetzt so die Perspektive für Leverkusen? Ist es vielleicht gerade das Problem, dass sie die vermeintlich machbaren Gegner jetzt in dieser Phase mit Champions League und DFB-Pokal kriegen?
Das wird einerseits insofern problematisch, weil sie sich in der Hinrunde schon schwer getan haben in den englischen Wochen, weil dieses Spiel halt, das Schmidt spielen lässt, wahnsinnig intensiv ist. Mhm. Und er kann auch, erstens, er kann nicht so stark rotieren wie jetzt Premium-Beispiel der FC Bayern oder andere Top-Clubs. Er kann nicht einfach mal einen Calhanoglu und einen Bellarabi draußen lassen, wenn er es nicht muss. Da fehlen so elementare Elemente, die er nicht ersetzen kann. Und das hat man in den englischen Wochen in der Hinrunde auch gesehen, dass die da wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen sind und dann sehr oft auch späte Gegentore bekommen haben, weil die ab der 70., 75. Minute ziemlich platt waren. Mhm. Ich glaube, was deutlich wichtiger wird als jetzt beispielsweise der konditionelle Aspekt oder der Dreifachbelastung, ist das Spielsystem, dass Schmidt irgendwann zeigen muss, er hat einen Plan B. Weil der Plan A ist Gegenpressing wie verrückt, ganz, ganz schnelle Torabschlüsse und in der Rückwärtsbewegung im Zweifel auch mal, was sie zuletzt sehr vernachlässigt haben, taktische Fouls. Auch mal schmutzig dazwischen gehen, schon früh in der gegnerischen Hälfte, dann läuft man erst gar nicht in irgendwelche Konter. Mhm. Bisher habe ich noch keinen Plan B gesehen. Das Spiel ist immer noch vogelwild, das war es in der Hinrunde auch, nur da hat es eben diesen positiv unterhaltenen Aspekt, jetzt hat es einen sehr, sehr negativ unterhaltenen Aspekt. Ich weiß nicht, ob Schmidt mit dieser Leverkusener Mannschaft auch mal ein schmutziges 1-0 zu Ende verteidigen könnte zum Beispiel. Mhm. Oder ob er überhaupt erst, ob er so viel Spielkontrolle, Ruhe und geduldige Dominanz entwickeln kann in seinem Spiel, dass er überhaupt in diese Situation kommt. Das muss er jetzt mal beweisen, denn ansonsten steht selbst der unter Druck, glaube ich. Also meinst noch du, stehen sie auf Platz. Bitte?
Meinst du es auch, Frieda? Also dass Roger Schmidt unter Druck geraten könnte, wenn es jetzt vielleicht auch nicht mit den internationalen Plätzen klappt?
Ich hoffe es nicht, weil ich sehe da keinen Sinn dahinter, wenn man irgendwie immer so in Mitte der Rückrunde irgendwie seinen Trainer wechselt. Und ich meine, also vom Gefühl her würde ich sagen, nein. Ich würde vom Gefühl her sagen, er kriegt diese Saison auf jeden Fall und die nächste auch noch. Und zumindest den Anfang der nächsten. Und das fände ich auch richtig so. Ich meine, er hat uns irgendwie, in der Rückrunde haben wir so viel Spaß mit ihm gehabt und jetzt geht es halt nicht mehr auf. Aber das, ja, dann muss die Mannschaft sich entwickeln und dann muss er sich entwickeln. Und das ist, ich finde, die Zeit muss man denen auch geben und international hin oder her, ja.
Eigentlich schon wirklich erstaunlich, wie sich das Ganze verändert hat. Ich fand jetzt den Punkt, den Daniel gerade noch angesprochen hat mit den vielen Vs in der Hinrunde, das hatte ich schon wieder komplett vergessen, wie wahnsinnig unangenehm Leverkusen in der Hinrunde zu spielen war. War das nicht auch dieses Spiel gegen den HSV, wo eigentlich, also dieses 90-minütige Foul-Spiel mit kleinen Balleinlagen zwischendurch?
Wobei, ich glaube, das lag auch mehr am HSV als an uns. Ne?
Ja, das würde ich an deiner Stelle jetzt auch sagen.
Ja, mal ohne Mist. Also ich meine, wir haben ja zum Beispiel vorgestern haben wir ja auch oft genug gefoult. Wir haben so super viele Karten abgeholt. Und das machen die ja auch. Aber dieses Spiel gegen HSV war echt außergewöhnlich. Und das war halt schon die Grundstimmung war extrem, gerade vorher schon, halt wegen Calhanoglu auch. Ne?
Ach ja, und, richtig. Mein Gott, das kommt dann sofort.
Aber so wie Theater und der Aufkleber und der Verräter und der Rückkehrer und schieß mich tot, ja. Ich glaube, dass man das nicht mit den anderen Saisonspielen vergleichen kann.
Ja, du hast recht. Aber
und ihr wart ich möchte sehr das auch nicht vergleichen. Ich möchte auch nicht, dass sie sich versuchen, jedes Wochenende die Schienbeine zu brechen. Das muss ja nicht sein.
Nee, muss nicht sein, ja. Ja, stimmt. Aber ihr wart sehr unangenehm zu spielen. Ich habe euch zum Beispiel gesehen gegen die Bayern in der Allianz Arena und das war ja durchaus, durchaus knapper Sieg. Und da war es wirklich beeindruckend, wie ihr es geschafft habt. Gerade Ribéry mit so, der war immer von vier Spielern umringt, wenn er den Ball hatte. Und der hatte auch so richtig keinen Bock mehr. Und da hat dann irgendwann sogar Jetway irgendwann die Zweikämpfe gegen ihn gewonnen.
Was da heißt war, denn sogar? Hallo.
Nee, Entschuldigung, sowas nicht gemeint.
doch, war das
nein,
schon.
Nein, aber ihr wart noch richtig unangenehm zu spielen. Es wird interessant sein zu sehen, ob ihr da wieder hinkommt in der Rückrunde. Schauen wir mal. Was ist dein Tipp? Sag mal noch so zum Abschluss, bevor du wieder zurück auf den Rosenmontag, zum Rosenmontag dich begibst. Wo landet ihr am Ende der Saison?
Ich denke, dass wir realistisch Vierter oder Dritter werden können. Ja, doch. Mhm. Das hoffe ich auch.
Mhm. Okay.
Und ich hoffe, dass wir im Pokal zumindest mal noch zwei Runden weiterkommen. Ich sehe uns aber nicht im Pokalfinale, ehrlich gesagt. Und Atletico Madrid jetzt in der Champions League ist. Wow. Könnte Schluss sein.
Ja, hätte man leichter treffen können, allerdings vielleicht ist das auch eure Chance. Da wird dann wirklich nicht erwartet von euch, dass ihr das Spiel
macht. Ja, aber die Auswahl war jetzt auch nicht so berauschend. Also die Pfanne. Das, du weißt, was ich so schade finde, manchmal ein bisschen in der Champions League. Und dann überstehst du die Gruppenphase und dann sind da, dann ist die Auslosung für das Achtelfinale. Dann denkst du, scheiße, die sind alle gut. Aber warum denkst du denn eigentlich nicht? Ja, ist doch egal, wer es ist. Das ist auch so ein bisschen so ein Leverkusen-Problem, dass du nicht denkst, ja, ist doch scheißegal, wir schlagen die alle, sondern dass du denkst, oh Gott, hoffentlich nicht Barcelona oder so. Ne?
Ja, aber das hängt so, ja auch damit
da
zusammen,
dass... Da fehlt dir manchmal das Vertrauen in die eigene Mannschaft auch.
Ihr habt ja auch in der Champions League in den letzten Jahren niemals einen großen Gegner rausgenommen, wenn ich mich recht entsinne, oder?
Ja, genau. Aber du bist halt auch schon immer in diese Spiele gegangen mit der Erwartung zu verlieren. Und irgendwie fehlt uns die Selbstbewusstsein auch. Und wenn ich das halt schon als Fan merke, dann frage ich mich, wie die Mannschaft diese Selbstbewusstsein aufbringen soll. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, aber andererseits doch lieber gegen Atletico in der Champions League raus, als gegen Sevilla im 32. Finale der Europa League, oder?
Ja, naja.
Okay, wir kommen jetzt sehr in den spekulativen Bereich. Friederike,
finanziell auf jeden Fall.
Ja, das definitiv, ja. Friederike, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, war sehr schön mal zu hören, wie man das so im Stadion erlebt hat und schön, dass du mit uns über dieses Spiel trotzdem noch geredet hast, trotz des Ausgangs. Würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder im Podcast begrüßen dürften.
Ja, gerne. Melde dich einfach. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir Spaß gemacht.
Freut
und
mich.
Viel Spaß noch bei den ganzen anderen Spielen. Ich glaube, ihr habt gar nicht mehr so viel Zeit für den ganzen Rest. Ne?
Ach ja, das kürzen wir einfach ab.
Die sind doch alle nicht so wichtig.
Nee, höchstens Hannover-Paderborn. Da werden wir jetzt dann noch die nächsten 60 Minuten zu.
Tiefenanalyse.
Ja, Hoffenheim in Stuttgart.
Ja. So, bevor wir uns noch weiter unbeliebt machen bei allen anderen Fans, sage ich vielen lieben Dank und viel Spaß weiter beim Karneval.
Karneval heißt das hier.
Ja, ich muss kurz überlegen.
Ja, schönen Abend euch und viel Spaß noch. Ja,
ja, danke. Doch, mach's gut. Ciao.
Tschö.
So, und ich rede weiter mit dem Löwen von Spox, beziehungsweise Daniel Reimann von Spox. Es geht beides. Lass uns mal noch ein paar andere Spiele besprechen, bevor wir uns später noch einen Stuttgart-Experten in die Runde holen.
Mhm.
Als durchaus interessantes Spiel fällt mir da ja nach dem 5:4 von Wolfsburg noch Bayern gegen HSV ein. Und da ich auf den HSV so wahnsinnig eingedroschen habe in den letzten Ausgaben, darfst du jetzt einfach mal sagen, wie du das Spiel fandst.
Das war, ich habe das Spiel in der Redaktion gesehen und CVD an dem Tag war ein nicht weiter genannt werdender HSV-Fan, an den du dich wahrscheinlich noch sehr gut erinnerst, der auch, glaube ich, schon sehr desillusioniert in dieses Spiel hineingegangen ist, aber da wirklich dann währenddessen sehr viel mit dem Kopf geschüttelt hat. Aber nach wie vor die Leistung des HSV bis zur 20. Minute vehement verteidigt. Und da bin ich bei ihm. Also bis zum ersten Gegentor haben sie es echt gut gemacht. Mhm. Aber und sind auch noch in die Zweikämpfe gegangen. Und es hat auch noch im Kollektiv alles ganz gut funktioniert. Aber durch den schnellen Doppelschlag haben sie sich wirklich sofort komplett entmutigen lassen. Das fand ich das Beängstigende. Du kannst gegen Bayern dir mal eine 3-4-0-Rutsche abholen. Haben auch viele schon gemacht. Aber dass das Spiel dann dermaßen körperlos wurde, dass dann ein eingewechselter Gaudino, der, lass mich raten, 41 Kilo wiegt, 1,20 Meter groß ist gefühlt, tun und lassen kann, was er will im Mittelfeld. Körpersprache war verheerend und also wirklich keinerlei Zeichen mehr gesetzt in Zweikämpfen. Sie waren nicht mehr giftig, gar nichts. Und dass man sich so aufgibt, spricht nicht gerade für die Mentalität und für die Moral einer Mannschaft. Dass man Bayern sportlich sehr, sehr unterlegen sein kann in der Bundesliga, ist legitim. Die Art und Weise, wie es verloren gegangen ist, fand ich bedenklich und erinnert ein wenig an die älteren HSV-Zeiten der letzten Jahre.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das ist ja das eigentlich Erstaunliche, dass das so eine Klatsche mit Ansage war. Also die letzten Ergebnisse in München sind, das hört sich ja an wie Volleyball-Ergebnisse, 2-9, 0-6, 0-8. Das ist ja, also so habe ich ja früher an der Tischtennisplatte gewonnen, wenn ich gegen den Erstklässler gespielt habe. Also ich war da in der 8. oder 9.
Mehr ist tatsächlich, bitte?
Ja, war es denn, also hat denn da wirklich gar niemand mehr dazwischen gehauen? War das das Problem oder standen sie vielleicht auch einfach zu offensiv? Also das war ja auch, natürlich wurde Zimbauer im Nachhinein jetzt dann seine offensive Ausrichtung vorgehalten.
Ich finde das finde ich ein bisschen zu eindimensional. Also es wurde viel kritisiert, aber ich denke, wenn ich mich damals da erinnere, vor etwa 2,5 oder 3 Jahren hat Mainz in München 2-0 oder 2-1 gewonnen. Mhm. Und da hat Alagi damals ein super Hackentor gemacht. Und die haben eben genau das gemacht. Die sind von Anfang an draufgegangen, haben frech selber nach vorne gespielt, sich nicht nur versucht, irgendwie aus einer passiv verteidigenden Rolle mal die ein oder andere Konterchance zu hoffen, sondern haben wirklich selbst die Initiative auch gesucht. Und Alagi hat dann im Nachhinein gesagt, dieses Spiel kannst du nur gewinnen. Das war auch in einer sehr, sehr dominanten Phase von Bayern damals, wenn du hier entsprechend frech auftrittst. Also deswegen finde ich den Schritt von Zinnbauer in Ordnung. Besser, als sich tatsächlich mit 11 Mann über 90 Minuten in der Allianz Arena hinten reinzustellen. Es zumindest so zu versuchen, da Akzente zu setzen, hat die Mannschaft nicht wirklich umsetzen können. Du hattest vorher noch irgendetwas angesprochen, wo ich noch was dazu sagen wollte. Habe ich jetzt gerade
Ich habe über Tischtennis verloren. In der 8. Klasse gesprochen. Ich denke, das war wahrscheinlich der wichtigste Aspekt, die letzten 3 Minuten.
Richtig.
Lass mich einfach das nächste Thema vorgeben. Was mich jetzt auch gewundert hat, also ja, das war eine herbe Klatsche und meine Güte, das ist wahrscheinlich jetzt nicht wirklich das Geilste, 0-8 zu verlieren. Ich habe aber immer so ein bisschen den Eindruck, dass es in den Medien so die Tendenz gibt, das jetzt zu überzubewerten. Also ich würde jetzt sagen, man kann 0-8 bei Bayern viel leichter abhaken als ein 0-1 gegen den VfB Stuttgart in der 93. Minute. Also meine These ist, die schleppen das jetzt nicht irgendwie noch 15 Wochen mit sich rum, sondern nächste Woche geht's halt weiter und das beeinflusst die nicht so sehr, wie jetzt getan wird. Stimmst du mir dazu oder siehst du es anders?
Das wäre gut, das würde mich freuen für den HSV, aber das wäre jetzt eher einer sehr intakten, moralisch und mentalisch intakten Mannschaft mit einem sehr, sehr gestärkten Trainer zuzutrauen, die jetzt einfach einen Spieltag einen verheerenden Blackout hat, bei Bayern mit 0-8 nach Hause geht, aber dann der Trainer das genau so schafft zu vermitteln, wie du es jetzt auch gerade formuliert hast. Dadurch, dass Zinnbauer immer noch ein beförderter A-Jugendtrainer ist, dadurch, dass diese Mannschaft seit nunmehr 2 Jahren da immer unten drin hängt, eine ganz, ganz grenzwertige letzte Saison hinter sich hat und auch diese Saison immer irgendwie mit dem Abstiegskampf zu tun hat, glaube ich, dass das 0-8 die Lage jetzt nicht dramatisch verschlimmert, aber trotzdem nicht leichter abgehakt werden kann als eine andere Niederlage. Und das hat man der Rhetorik der beteiligten Person auch angemerkt, dass sie das auch selbst schon sehr, sehr dramatisch eingeordnet haben. Mhm. Oder was heißt dramatisch, aber zumindest die Dimension der Niederlage so komplett anerkannt haben nach dem Spiel. Und ja, ich bezweifle, dass sie da jetzt das schneller abhaken können.
Ja, vielleicht muss man da auch noch sogar noch das letzte Spiel mit reinnehmen gegen Hannover, was sie ja auch irgendwie, also auch im Grunde ohne ein eigenes Tor zu schießen, auch gewonnen haben.
Vielleicht ist das Momentum gerade nicht wirklich der größte Freund des HSV. Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, ob sie sich vielleicht noch irgendwann über die Höhe ärgern werden. Sie sind in den Spieltag reingegangen mit 14 zu 22 Toren und gehen raus mit 14 zu 30 Toren und haben auf einmal die schlechteste Differenz zusammen mit dem VfB Stuttgart. Sollte es nochmal hart auf hart kommen, könnten diese Tore ganz bitter werden, weil ich sehe irgendwie nicht, wie sich an der 14 was verändern soll langfristig.
Genau sowas. Also auch das im Laufe des Spiels, selbst nach dem 4-0, sich, also hat man auch an der Körpersprache gesehen, dass sie sich ziemlich aufgegeben hatten, dass da auch niemand so einen Aspekt zum Beispiel bedacht hatte. Ja. Wie du gesagt hast, sie haben ein verheerendes Torverhältnis jetzt. 2 Punkte auf Platz 17, ja. Das kann eine entscheidende Rolle spielen.
Ja, schauen wir mal. Nächste Woche zu Hause gegen Gladbach, wenn mich nicht alles täuscht. Da kann man mal gucken, wie es weitergeht. Ja, und müssen wir über die Bayern reden? Willst du über die Bayern überhaupt reden?
Wir können gerne über die Bayern reden. Also ich habe da jetzt, ich rede sogar sehr viel lieber derzeit über die Bayern als über den anderen Club aus München.
Ja, okay, gut, da das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ja gut, dann lass uns mal reden, dann sagen wir doch mal Tacheles, wenn Robben jetzt auch mit rechts Tore schießt, ist Bayern auf Jahrzehnte hin unschlagbar.
Jahrzehnte nicht, denn der gute Mann ist ja 33, wenn ich mich nicht irre. Aha. Ja, ach, ich glaube, ein Robben mit einem 3-0 im Rücken in der Allianz Arena, dann darf er auch einmal einen anderen Move machen als sonst. Spaß beiseite. Ich glaube, gegen so einen HSV, bei dem du dich zu einem 2-0 gekämpft hast, macht es einfach Leuten von der Klasse wahnsinnig viel Spaß, die dann auch richtig auseinanderzunehmen. Aber ich glaube, viel wichtiger oder ähnlich wichtig, wie es für den HSV wäre, dieses Spiel relativ schnell abzuhaken, sollten das auch die Bayern tun. Denn das Spiel war jetzt aus Bayern-Sicht keine größere Leistung als ja, vorherige Siege, der 2-0-Sieg gegen Stuttgart. Ja. Ich würde es jetzt nicht an eine größere Glocke hängen als das davor.
Gut, ich glaube, das machen sie auch gar nicht. Aber schon interessant zu sehen, diese Tendenz, dass die Bayern einfach, wenn sie 3-0 führen, nicht aufhören zu stürmen, das hat ja wirklich Heinkes in diese Mannschaft reingebracht. Und jetzt können die gar nicht mehr anders. Die haben keinen anderen Gang mehr als nach vorne. Und selbst wenn sie einen Gang rausnehmen, war es jetzt zumindest jetzt gegen den HSV so, dass das immer noch dazu reicht, immer mal wieder alleine vom Torhüter zu stehen. Und dann das Ding reinzumachen.
Ja, das fühlt sich aber wahrscheinlich für sie tatsächlich so an. Also der Vergleich hinkt natürlich ein wenig, aber wie in der Schulklasse früher, wenn du weißt, du bist die deutlich überlegenere Mannschaft und der Gegner sich schon derart aufgegeben hat, sodass auf dem Bolzplatz wäre der eigentlich schon längst nach Hause gegangen, nur die mussten diese 90 Minuten irgendwann runterbringen, auch noch nach dem 0-3 und 0-4. Das macht denen dann einfach Spaß, ihren Fußball, so wie sie wollen, mit all der Dominanz mit Passspiel auch dann gerne mal mit extra Einlagen so dann runter zelebrieren zu können gegen den HSV.
Ja, das ist ja auch cool. Das kennt man ja von der Konsole. Wenn man bei Pro Evolution Soccer 4-0 vorne liegt, dann ist die gegnerische Mannschaft ja meistens auch durch die Form allein so schlecht, dass die nächsten 4 auch noch fallen. Und wenn das vor allem dann gegen den kleinen Bruder passiert, dann zelebriert man das auch. Ja, doch, das kann man alles gut nachvollziehen. Findest du, dass man über Robert Lewandowski noch sprechen sollte? Ich habe manchmal echt den Eindruck, selbst wenn er trifft, hadert er noch mit sich. Überinterpretiere ich das oder siehst du das auch so ein bisschen ähnlich?
Er hat es derzeit nicht leicht. Also ich glaube, er ist für sich persönlich in der schwersten Phase seit seinem Anfang in Dortmund, seit seinem ersten Jahr in Dortmund, wo er als chancentot verschrien war und dort wirklich lange gebraucht hat, um sich zu finden. Die Rolle bei Bayern in diesem Spiel mit der Dreierkette dahinter oder Viererkette, es liegt ihm nicht so, er fühlt sich nicht so richtig wohl, hat man das Gefühl, und ist auch nicht komplett in das Spiel eingebunden und hat auch jetzt nicht alle technischen Mittel, die jetzt beispielsweise ein Arjen Robben hat.
Aber mehr als sie zum Beispiel Mario Mandzukic hatte, sein Vorgänger. Ich frage mich immer, ob man Lewandowski wirklich richtig bewertet. Also, weil ich habe oft den Eindruck, das hat er auch mal in einem Interview gesagt, also wenn auch für den FC Bayern selbst, aber dass er hat oft die Aufgabe, durch seine Läufe die Räume frei zu machen, und das kriegt er wirklich immer noch super hin. Und dann steht er halt an der Außenlinie, wenn gerade in der Mitte das Tor fällt, aber es hat halt eine Bedeutung, dass er da draußen steht. Also ich weiß immer nicht, ob es auch einfach das Problem ist, dass man Lewandowski nicht mehr wie einen klassischen Stürmer nach Toren bewerten darf.
Ja, aber das wäre ja was Ähnliches wie zum Beispiel Kießling in Leverkusen, der in der Hinrunde, ich weiß es nicht genau, wie wenig Tore erzielt hat im Vergleich zum letzten Jahr, aber trotzdem wirklich sehr offensichtlich wahnsinnig wertvoll für die Mannschaft war. Mhm. Ich sehe jetzt in Lewandowski keine so wertvolle Rolle derzeit. Mhm. Also nicht vergleichbar wie beispielsweise ein Kießling in der Hinrunde für Leverkusen, der dort extrem viele Bälle festgemacht hat, genau diese Läufe gemacht hat, die du gerade erwähnt hast, rausgezogen nach außen, hat sich fallen lassen, hat unendlich viele Kopfballduelle gewonnen, sodass dann ein Bellarabi oder ein Son, die ohnehin viel mehr Geschwindigkeit haben, da durchstoßen konnten. Mhm. Weiß es auch nicht, ich sehe auch in dem Team jetzt zurzeit nicht die optimale Rolle für Lewandowski. Das wird sich wahrscheinlich dann aber wieder gegen Teams, die eine deutlich größere Konkurrenz sind als der Hamburger SV, zeigen, wenn sie eher mal darauf angewiesen sind, dass der vorne die Bälle festmacht, dass er Lücken reißt und man nicht ohnehin schon so viel Dominanz die ganze Zeit am Strafraum ausübt. Mhm. Das Spiel nicht ganz so eng ist vorne.
Okay, ja, das ist alles nachvollziehbar. Mein Gott, bewerten wir ihn nach der Saison, gucken wir mal, wie es international läuft. Ich will jetzt auch echt nicht das machen, was viele andere machen und ein Thema aufmachen, wo ich gar nicht selber hundertprozentig überzeugt bin, ob es ein Thema ist. Lass mal das Spiel zumachen, weil letztlich war es, und das ist so grotesk, wie es klingt, es war halt auch nur ein 8:0 gegen den HSV. Lass mal zum nächsten Spiel kommen, Bremen gegen Augsburg. Und da sage ich ja, ich habe vor der Sendung drüber nachgedacht, wenn ich jetzt mal so die MVPs der Rückrunde aufmachen müsste, ligaweit, dann wären die Spieler in folgender Reihenfolge bei mir gesetzt. Auf 1 habe ich Kevin De Bruyne, auf Platz 3 habe ich Arjen Robben und auf Platz 2 habe ich Junuzovic.
Ja, definitiv. Stimme ich dir vollkommen zu. Die Standards waren schon in der Hinrunde bemerkenswert. Mhm. Ist ein wahnsinnig wichtiger Spieler für Bremen, jetzt auch symbolisch extrem wichtig, dass er bleibt. Und wurde auch unter Skripnik nochmal stärker, finde ich. Wobei ich jetzt Werder Bremen nicht so oft gesehen habe, muss ich zugeben. Aber definitiv einer der wichtigsten da vorne, da bei Werder Bremen drin. Mhm.
Ja, und einfach Wahnsinn, was die jetzt hingezaubert haben. Das ist ja wirklich, wenn man in der Winterpause ist und es läuft nicht so beim Verein, dann fängt man ja so an, man guckt auf den Spielplan und man beginnt zu träumen. Dann überlegt man, vielleicht das erste Heimspiel gewinnen wir und vielleicht nehmen wir dann den Schwung mit und gewinnen noch das zweite. Und dann kommt man halt in so eine Situation, wo man sagt, wir müssen ja nur die ersten 4 Spiele gewinnen und dann ist ja alles gut. Und Werder hat es jetzt einfach gemacht. 4 Spiele, 12 Punkte. Und würdest du auch sagen, die sind eigentlich aus dem Abstiegskampf jetzt so gut wie draußen mit ihren 29 Punkten?
Würde ich auf keinen Fall behaupten. Dafür ist die Liga zu eng und dafür sind vor allem da unten zu viele Teams drin, die eine mindestens ähnliche spielerische Klasse haben. Also von Borussia Dortmund mal ganz zu schweigen. Hm. Auch der VfB Stuttgart verkauft sich wie die letzten 4 Jahre mächtig unter Wert. Auch beim HSV gibt's viele Spieler, die von ihrer Klasse weit über Platz 13 stehen könnten.
Aber andererseits, die haben jetzt 29 Punkte. Ganz ehrlich, die 40, die hast du in den letzten Jahren nie gebraucht, um nicht abzusteigen. Also gehen wir mal von 37 aus, das sind noch 8 Punkte in 13 Spielen. Also klar, man kann jetzt nicht sagen, sie sind sicher nicht abgestiegen, aber also
dafür war das sehr gut aus. Dafür war das Gebilde Werder in den letzten Jahren zu wackelig. Also ich bin ein großer Skripnik-Fan jetzt geworden. Ein verdammter Aktionist. Aber dafür steht das alles noch auf ein bisschen tönernen, sehr, sehr euphorischen Füßen, würde ich behaupten. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht so, dass Werder ist jetzt wahnsinnig beflügelt. Aber ob sie jetzt tatsächlich die Form halten können, auch mit dem Kader, den sie haben. Ich meine, Da verteidigen immer noch Jungs wie Lokimja oder Prödel, den ich jetzt nicht wahnsinnige, also Spielaufbau fällt dort ohnehin aus, die ich auch in der Defensive nicht besonders stark sehe und wo sie sehr froh sein können, dass sie jetzt Vestergaard geholt haben, der da einen richtig guten Job macht.
Ja.
Und auch in der Breite ist der Kader nicht wahnsinnig gut aufgestellt. Man darf nicht vergessen, wie stark sie abhängig sind von dem Torriecher eines Di Santo und von der spielerischen Klasse und den Standards von Junuzovic.
Okay, du siehst das ein bisschen kritischer als ich. Könnte auch sein, dass jetzt die erste Durchstrecke so ein bisschen kommt. Die nächsten Gegner sind Schalke und Wolfsburg. Da wird es dann mal ein bisschen schwieriger. Aber dann auswärts in Freiburg am 7. März. Schauen wir mal, wie sie stehen. Gucken wir mal. Auf jeden Fall ganz interessant. Ich habe mir noch mal kurz die Torbilanz von Werder angeguckt. Man sagt ja immer so, die Tordifferenz gibt einem so ungefähr einen Ausschluss, ob eine Mannschaft gerade über oder unter Wert spielt. Und einfach so auf dem Papier sieht das so aus, als ob Bremen da noch ein bisschen was bevorsteht, weil sie bei 35 zu 43 Toren stehen, also minus 8. Da würde man erwarten, es geht ein bisschen runter. Guckt man sich aber nur mal die Spiele von Skripnik an, dann haben sie mit 25 zu 20 Toren eine wesentlich bessere Bilanz. Also ich bin wirklich gespannt, wie die sich entwickeln.
Ja. Wobei sie auch unter Skripnik zwei, dreimal eine ziemliche Rutsche bekommen haben. Also Gladbach war 1-4, Frankfurt war in Frankfurt 5-2, glaube ich, ja.
Ja.
Also.
Aber dafür halt auch ganz viel gewonnen, was sie vorher mindestens unentschieden gespielt haben.
Definitiv.
Naja, gut. Bevor wir weiter spekulieren, wie es weitergeht, festhalten kann man, Wahnsinns-Rückrundenstart, auch wieder geiles Heimspiel gegen Augsburg, das muss man auch wirklich mal sagen. Vielleicht auch noch kurzes Wort zu Augsburg, die haben jetzt 11 Verletzte, jetzt noch Bobadilla und Heubier. Ich habe am Wochenende einen Köln-Fan getroffen, der mit mir die Wette abgeschlossen hat. Er behauptet, für Augsburg geht's jetzt runter bis auf einen... Ich glaube, die Wette war jetzt, ich habe gesagt, sie bleiben einstellig und er hat gesagt, die werden zweistellig und zwar, er sieht die sogar richtig weit runterfallen. Wem hättest du dich angeschlossen, wenn du bei der Wette mitgemacht hättest?
Tendenziell eher deinem Kollegen.
Bitte?
Was
du hast Augsburg ja keine Ahnung. Anbetrifft, wir haben eine Wette am Laufen, Löwe, hiermit.
Kommt auf dem Einsatz an, vielleicht pflichte ich dir noch bei und steig mit ein. Mhm. Nein, was Augsburg anbetrifft, bin ich auch eher skeptisch.
Ja.
Einmal aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt zum ersten Mal Wahnsinn, also sie haben die erste gute Bundesliga-Rückrunde gespielt, sogar eine unfassbar gute. Was mit sehr, sehr guter Arbeit von Weinzierl und Reuter zusammenhängt und einzelnen sehr, sehr guten Verstärkungen. Aber jetzt mit eben, wie du gesagt hast, der Verletzungsdichte, der Kader ist nicht besonders breit aufgestellt. Bin ich da auch eher skeptisch, was den FCA anbetrifft. Vor allem reicht die spielerische Klasse kaum, um dann jetzt, es kommen jetzt dann Wolfsburg, Leverkusen, da agiert Augsburg, was die spielerische Klasse anbetrifft, noch einige Plätze darunter. Also ich kann mir auch durch, ich glaube nicht, dass Augsburg mit dem Europacup was zu tun haben wird in dieser Saison.
Okay, dann bist du hiermit mit dabei bei der Wette. Ich sag ja, dass Augsburg einstellig bleibt. Ich würde sagen, Wetteinsatz, eine Currywurst und eine halbe im Bergwolf.
Darauf, klingt gut.
Darauf können wir uns einigen. Gut, hiermit abgesegnet. Und da du den VfB Stuttgart jetzt schon angesprochen hast, gerade als es um die Tordifferenz von vom HSV ging, würde ich sagen, holen wir doch mal einen Stuttgart-Experten mit in die Runde. Und zwar ist das der Andreas von vertikalpass.de, einem wirklich hervorragenden Fußballblog, dem man unbedingt überall folgen sollte und dessen Artikel man lesen sollte. Und ich sage, Andreas, schön, dass du mit dabei bist. Willkommen in unserer Runde. Hi.
Ja, hallo, guten Abend, servus.
Hi, Andreas.
Andreas, wir müssen dahin gehen, wo es weh tut. Und zwar zum VfB Stuttgart, 18. Tabellenplatz. Ihr habt jetzt gegen die TSG verloren, in letzter Sekunde 2-1. Seid auf dem letzten Platz. Erzähl mal so ein bisschen aus deiner Fanseele. Wie erlebst du die derzeitige Saison und wie ist so ein bisschen dein Ausblick?
Oje, wo anfangen? Das mit dem das Spiel am Samstag war das nackte Grauen eigentlich. Also man hat da zugeschaut und hat es gar nicht glauben können, dass dann zwei Bundesligisten spielen. Ich hatte irgendwie den Eindruck, das spielt eine E- oder eine F-Jugend. Die haben geholzt, die sind mit mehreren Leuten auf den Ball gegangen. Also, es gab keine Spielzüge eigentlich alle zweimal hat irgendeiner einen Ball weggehauen und das galt also für beide, für Hoffenheim wie auch für den VfB. Hm. Aber der VfB war wie immer so bemüht, so angestrengt, aber nicht richtig gut. Also sie haben schon versucht zu pressen, aber haben da nichts draus gemacht. Haben sie sich mal einen Ball zugespielt, springt der 4 Meter weg. Also es ist irgendwie ganz furchtbar und es geht durch alle Mannschaftsteile. Das fängt beim Torhüter an, der jeden Abschlag und jede Spieleröffnung einfach ins Ausfaulen. Also auch unbedrängt. Also wo ich mich immer frage, das kann man vielleicht ja zwischendrin mal üben.
Der Olli Kahn-Gedächtnisabstoß, kann ich da als Bayern-Fan nur sagen.
Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und die Spieleröffnung ist schwierig. Mhm. Von hinten, Niedermeier ist bekannt als eher der Niederstrecker, also jemand, der im Zweikampf ganz gut ist. Und den 19-jährigen Baumgartl jetzt da einzuspannen in die Spieleröffnung, halte ich für ganz schwierig. Dann bleibt es am Leitner hängen. Der Leitner, der sieht sich halt selbst gern spielen und so läuft er halt auch. Und so kommt das Spiel halt nicht nach vorne. Also insgesamt ist total der Wurm drin, aber der Wurm ist überall drin. Also der ist in der Mannschaft, die ist irgendwie total mutlos. Mhm. Der Trainer, der hat ja gesagt, er wäre jetzt ratlos. Und der Vorstand, den siehst du nicht, der ist mehr oder weniger sprachlos.
Planlos.
Also es ist eine ganz, ganz furchtbare Situation. Also ich finde, das ist wirklich grauenhaft und zum Verzweifeln. Jetzt habe ich vom Daniel vorher gehört, dass er ja noch sagt, der VfB verkauft sich unter Wert. Da wäre ich jetzt hoffnungsvoll und würde gern wissen, wie du auf diese Idee kommst.
Es ist einfach, wenn ich mir die einzelnen Spieler teilweise im Kader anschaue, dann rein auf der individuellen Ebene sehe ich da viele über dem Kader vom SC Freiburg, vom SC Paderborn, teilweise auch Teams wie Köln oder Mainz. Also beispielsweise ein Leitner, der ein hochveranlagter Spieler ist, aber der, wie du gesagt hast, dem kein Trainer bisher noch beigebracht hat, mal nicht körperlos zu spielen. Ja. Oder auch mal gerne mal 10-mal den sicheren Pass zu spielen, als wieder so ein Gerät wie gegen Hoffenheim, wo dann Kevin Volland eine Riesenchance hatte am Ende. Baumgartl ist ein super Talent, aber hat eine wahnsinnig undankbare Aufgabe. Und auch sonst, du hast von der spielerischen Klasse her einen sehr, sehr ordentlichen Kader, der jetzt nicht auf Platz 18 der Bundesliga stehen muss. Das war jetzt eher gemeint.
Das ist richtig, aber der Kader ist ordentlich, ist eine schöne Bewertung eigentlich, weil jeder Spieler für sich ist ordentlich, ist, sagen wir, Bundesliga-Durchschnitt oder gar drüber. In der Zusammensetzung, finde ich, beweisen sie seit mehreren Jahren so diese Eckpfeiler in der Mannschaft, beweisen seit Jahren, dass sie es nicht auf den Platz bekommen. Also seit Jahren spielt der VfB ja mit dem Niedermeier, mit dem Gentner, mit dem Harnik und mit dem Ibisevic. Das sind so die sogenannten Führungsspieler, wenn man mal da von Führungsspielern sprechen kann. Und die bringen uns einfach nicht auf den Platz. Die tauchen unter, sie sind nicht zu sehen. Also gerade der Gentner, den habe ich jetzt zum Beispiel gegen Hoffenheim überhaupt gar nicht wahrgenommen. Da hast du jemanden noch gesehen wie den Sakai, also ein ganz großer Fanfreund. Also im Gegenteil, die Fans mögen den gar nicht, die sagen, der kann nichts. Aber den hast du noch gesehen, der hat sich bemüht, während jemand wie der Gentner komplett untergetaucht ist. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, da kommt jetzt natürlich die Sache dazu, jetzt meint man, die Mannschaft hätte die Qualität, ob es dann so eine gute Idee ist, bei 11 Spielern 7 bis 9 Defensive aufzustellen, ob das so tragfähig ist, da bin ich echt im Zweifel. Also ich mag den Huub Stevens eigentlich gerne und ich halte den auch für einen guten Trainer, aber da ist er mir jetzt wirklich viel, viel, viel zu vorsichtig.
Okay, da sind wir ja schon bei einem interessanten Punkt. Also du hast ja selber schon angesprochen, dass Huub Stevens nach dem Spiel selber ja ratlos war und zwar nicht nur im übertragenen Sinn, also der hatte ja wirklich, also gerade, dass er noch wusste, in welchem Stadion er ist. Wie siehst du denn jetzt seine Rolle und was macht es mit dir, wenn du deinen eigenen Trainer, also wenn sogar der Trainer verzweifelt?
Also ich finde es ein wahnsinnig schlimmes Zeichen. Also das ist ja wie überall im Leben. Es gibt Führungskräfte und die Führungskräfte müssen immer vorangehen, egal wie es um das Unternehmen steht. Sie müssen auf jeden Fall nach außen hin dokumentieren, dass sie wissen, wie es geht, auch wenn sie es gar nicht wissen, aber sie müssen nach außen hin so auftreten. Und das dachte ich eigentlich, dass das bei Huub Stevens bisher immer der Fall ist. Der ist selbstbewusst aufgetreten, der hat gesagt, er versteht gar nicht, warum alle so schlecht drauf sind. Er weiß, er holt die Mannschaft unten raus. Habe ich ihm geglaubt.
Hm. Er hat ja auch die Erfahrung. Aber
so ist es. Und am Samstag dachte ich, ich kriege einen Vogel. Also, dass der da wirklich sagt, Ja, ich bin ratlos, es ist unprofessionell und ein dermaßenes Armutszeugnis für ihn, das ist nicht zu glauben eigentlich, finde ich. Also das finde ich, ist eine Sache, die geht gar nicht, und da sind natürlich auch alle anderen drumherum etwas verzweifelt. Der Herr Dud wird sicher auch nicht wissen, was jetzt los ist. Der Präsident Wahler, dem graut es ja sowieso schon, der weiß ja gar nicht, was Sache ist. Von daher finde ich, der Hüb Stevens hat da eine ganz, ganz schlechte Figur abgegeben. Ich hatte lange Zeit wirklich Vertrauen in ihn, aber das, muss ich sagen, lässt mich an ihm zweifeln.
Und findest du, da müsste jetzt auch der Verein aktiv werden? Ich erinnere mich an Thomas Hörster, damals bei Bayer Leverkusen, der auch in einem Interview gesagt hat, also Entschuldigung, aber ich habe jetzt irgendwie auch, weiß jetzt auch nicht mehr, wie wir das mit dem Nichtabstieg hinkriegen sollen. Und dann wurde er direkt rausgeschmissen, auch auf Grundlage dieser Aussage.
Also ich denke, der Herr Dud hat auf jeden Fall, ich glaube, es war heute oder war es gestern, hat er versucht, gegenzusteuern, indem er gesagt hat, dass der Hüb Stevens eben sehr sich engagiert hatte und auch emotional sehr angepackt war und insofern eben ihm diese Worte rausgerutscht wären, aber er jetzt schon wieder mit neuer Zuversicht nach vorne geht. Ja, das musst du sagen, natürlich, keine Frage. Aber das ist kein gutes Zeichen. Ich meine, jetzt gehe ich aufs Feld, ich bin Spieler und er sagt mir, ich soll jetzt in Zukunft von links nach rechts laufen. Da sage ich doch, da denke ich mir doch, weiß der eigentlich, was er tut? Der ist doch ratlos, oder? Also das sind so Dinge, ich finde, das alles Entscheidende ist bei so einem Spiel, der Trainer sagt, was Sache ist und die Spieler glauben ihm so lange, bis das eintritt. Also ich habe mal vom Tuchel ein wunderbares Interview gelesen, wo er gesagt hat, wenn er dem Spieler sagt, er soll 90 Minuten lang die Linie runterlaufen und der Spieler sieht, es funktioniert, dann macht er es auch. Sobald er Zweifel hat daran, tut er es nicht und macht sogar das Gegenteil. Und das sind so Mechanismen, wo ich jetzt befürchte, die jetzt kommen, dass die jetzt den Stevens angucken und sich fragen, hat der alte Mann, in Anführungszeichen, jetzt spaßig gemeint, hat der alte das denn überhaupt noch drauf?
Und jetzt ist mir zum Rückrundenauftakt ist mir sehr positiv die Stimmung in Stuttgart bei eurem ersten Heimspiel aufgefallen, mit auch einer wirklich tollen Choreo. Ist es so, dass das jetzt schon wieder komplett verflogen ist?
Nein, also ich sag mal, ich weiß nicht genau, wie jetzt eure Sicht auf die Fans aus Stuttgart sind. Es ist ja ganz gerne so, dass Stuttgart ja in der Sicht aus Deutschland so ein bisschen als die Brudler wahrgenommen wird und die gegen alles schnell sind, also die auch ganz gern demonstrieren, wie man in Stuttgart 21 ja aussieht. Und in der Tat wird in der Stuttgart wirklich jede Woche mehrfach gegen irgendwas demonstriert. Das ist schon richtig. Aber die Fans wurden da ein Stück weit, glaube ich, falsch beurteilt. Die haben sehr wohl immer Kritik geübt, überwiegend mit Choreos und mit Transparenten. Aber es war nie so, dass die Mannschaft ausgepfiffen wurde, also dass nach 5 Fehlpässen sofort Unruhe entsteht. Natürlich wird dort gegrummelt, aber es wird nicht gepfiffen. Im Gegenteil, die Fans unterstützen eigentlich 90 Minuten lang die Mannschaft, solange es irgendwie geht. Und danach erwarten sie auch vielleicht ein bisschen Feedback. Das, was Dortmund zum Beispiel macht, dass die auch nach schlechten Spielen zu ihren Fans hingehen, das machen die Stuttgarter nicht. Die gehen bis zur Mittellinie, winken dann und dann gehen sie in die Kabine. Das finde ich ein bisschen schwach. Die Stuttgarter sind im Moment noch recht ruhig im Spiel. Außerhalb des Spiels tut sich extrem viel. Da werden auch mal Busse angehalten. Jetzt, da gibt es dann wieder Verlautbarung von der großen Fanvereinigung Kommando Cannstatt, die da sagen, dass es so nicht weitergeht und dass sie nochmal genau hinschauen, was jetzt passiert. Aber im Stadion an sich ist die Stimmung noch, ich würde jetzt mal sagen, ruhig.
Wobei, also wahrscheinlich kommt dieses Image halt einfach genau von diesen Aktionen, wie das Busse angehalten werden, und ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob das vor einem oder zwei Jahren war, als halt einfach ganz oft die Ausfahrt des Mannschaftsbusses oder der Spielerparkplatz blockiert wurde und dann, ich glaube, Dieter Hund damals noch mit dem Megafon schlichten musste. Also wenn du sagst, okay, werden da 90 Minuten Unterstützung, aber danach ist es, da brodelt es schon manchmal im Kessel, oder? Also
Nee, da brodelt es auf jeden Fall im Kessel, aber ich halte das eben auch für ein Indiz für gewisse Kommunikationsfehler, die der VfB macht. Mhm. Da wird eigentlich immer erzählt, dass jetzt zum Beispiel die letzte Saison, die recht schlecht gelaufen ist, dass die gnadenlos aufgearbeitet wird und dass auch Personalien genau angeschaut werden. Und es passiert nichts. Es wird geschaut, es wird erzählt, dass also Transfers getätigt werden, dass bis zu 15 Millionen zur Verfügung stehen, und es passiert nichts. Und es wird der Dialog mit Fans jetzt auch, man kann auch sagen, mit den erweiterten Fangruppen dann auch, nicht so sehr gesucht, sodass die sich dann irgendwann halt die Kommunikation suchen, das ist keine Frage. Die stehen immer da und werden aber überhaupt nicht einbezogen. und die holen sich das Feedback eben dann selber. Im Moment, und das war auch vor den Jahren, wo der Erwin Staudt noch damals die Rede gehalten hat, das ist richtig, auf eine Art, die einem nicht Angst machen muss, jetzt von außen sage ich das natürlich, ich sitze ja nicht im Bus, aber ich sage jetzt mal, die muss keine Angst machen, aber das ist natürlich nicht angenehm für die Spieler. Auf der anderen Seite, es ist auch nicht angenehm, 90 Minuten ein Spiel gegen Hoffenheim anzugucken.
Ihr zahlt es ihm mit gleichen Mitteln heim. Okay, gut, das kann man niemand übel nehmen, wobei ich mich frage, ob das wirklich so ein Lebensentwurf ist, der lebenswert ist. Jetzt ist die Sache, wenn man sich jetzt aber mal die Tabelle anguckt, also wir klammern jetzt mal Tordifferenz aus, da seid ihr so schlecht wie der HSV, also sprich ultra schlecht.
Ja,
aber,
danke.
Entschuldigung, aber ich sage ja, wir klammern es aus. Aber ansonsten sage ich, ihr habt 3 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, 4 Punkte auf den Nicht-Abstiegsplatz. Eigentlich ist doch noch gar nicht so viel passiert. Es ist noch alles drin, vor allem wenn ich mir angucke, wie so euer Programm aussieht. Und da fällt mir vor allem auf, ihr habt am 32. und 33. Spieltag 2 Heimspiele gegen Mainz und HSV und dann ein Auswärtsspiel in Paderborn. Es ist doch eigentlich noch nichts passiert. Ihr müsst doch eigentlich, wäre doch noch genug Zeit, das Ruder rumzureißen und auch stimmungsmäßig da so ein bisschen, ich will jetzt nicht vom Skripnik-Effekt sprechen, aber da ging ja doch eigentlich noch was. So schlimm ist es doch nicht eigentlich.
Also grundsätzlich ist es so, wenn man 2 Heimspiele nacheinander in Stuttgart hat, dann ist das eigentlich grauenhaft, weil du weißt ja, dass die Spiele in Stuttgart im Moment nicht gewonnen werden, geschweige denn, dass mal ein Tor geschossen wird. Also das ist im Moment für mich keine Perspektive, okay. Dass der 32. und 33. Spieltag 2 Heimspiele für uns bereithält. Ich finde es eher problematisch, dass das nächste Spiel gegen Dortmund sein wird am Freitag und da sagen wir mal, die sind die Chancen jetzt nicht optimal. Und dann sind es nicht 3 oder 4 Punkte, sondern können es unter Umständen schon 5 bis 7 Punkte sein. Und dann bist du natürlich schon in einem Bereich, wo du jetzt dann schon mal drüber nachdenkst, wo also ein Herr Leitner und ein Herr Romeo schon nachdenken und sagt, ah, gut, dass ich wieder nach Dortmund zurückkomme und der andere darf nach Chelsea und wo eben jeder für sich überlegt, was passiert mit meinem Karriere. Und das sind, da kommt man dann so in eine noch weitere Abwärtsspirale. Zumal ja auch überhaupt von einem positiven Denken im Moment kein, ist überhaupt nicht da. Also ich sage ja immer, der Huub Stevens lässt so ultra defensiv spielen, dass ich ja gar nicht mehr vorstellen kann, dass überhaupt ein Tor geschossen wird. Es sei denn, so wie beim HSV, man schießt irgendwelche Abwehrspieler an und dann geht der Ball rein. Mhm. Oder wie jetzt der Sakai, der auch zufällig ein Tor geschossen hat. Aber es gibt überhaupt gar kein Potenzial, dass man ein Tor geschossen wird, selbst wenn die Spieler, so wie der Daniel sagt, das Potenzial hätten, gut zu sein. Die werden im Moment, denke ich, in eine dermaßen defensive Spielweise gecoacht, dass es wirklich schwer wird.
Aber, um da mal einzusteigen, hat denn Stevens aus deiner Sicht überhaupt ein offensives Konzept? Also kann der mehr als hinten reinstellen?
Aus deiner Sicht?
Und wie sieht das aus?
Also ich finde, letzte Saison hat er eigentlich bewiesen, dass er es kann. Da hat er auch sehr defensiv gespielt, aber er hat zumindest mal so aufgestellt und auch so von der Spielweise agieren lassen, dass nach vorne was möglich war. Also das sind, ich erinnere mich gegen Schalke, 3-1 gegen Schalke, locker flockig gewonnen. Da wurde zwar im eigenen Stadion gekontert, aber wenn der Ball mal da war, wurde schnell gespielt, meist auch lang und meist auch durchdacht, nämlich auf außen. Da stand dann entweder der Harnik oder der Werner. Das ist heute nicht mehr zu sehen. Weil es gibt auf den Außen niemand, der dort steht. Es steht nur einsam und allein ein Ibisevic, über den man sich dann eben lustig macht, weil er keine Tore schießt. Aber ich meine, der kriegt keinen Ball. Der ist erster Abwehrspieler, der ist nicht Stürmer.
Aber eigentlich ja auch fast eine Sünde, mit so einem Kader nicht offensiv spielen zu lassen, oder? Also jetzt mal Leistungskrisen hin oder her, aber wenn ich mir allein die Namen angucke, Harnik, Ibisevic, Kostic, Timo Werner, Abdelaue.
Ganz klar, ganz genau. Man muss sagen, Abdelaue und Ginczek, die muss man ein bisschen abziehen. Ja. Die sind fußlahm. Ich weiß nicht, ob die noch in der Saison kommen, aber ich habe mit dem Maxim, wenn man da auch letztes Jahr sieht, da habe ich jemanden, der ist ein absoluter Vorlagenkönig gewesen. Das ist das, was der Skripnik erkannt hat. Ich kann über Standards kann ich zum Erfolg kommen. Und das könnte Stevenson natürlich auch. Also der ist ja nicht blöd. Aber er hat irgendein Problem mit dem Maxim. Vielleicht gefällt ihm sein Laufstil nicht oder er läuft nicht weit genug nach hinten oder er scheut die Zweikämpfe. Ich kann es nicht sagen, aber er spielt aus meines Erachtens nicht körperloser als der Leitner. Also es gibt keinen Grund, den Leitner zu spielen und den Maxim nicht spielen zu lassen, zumal der Maxim wirklich Freistöße und Ecken spielen kann, die super gefährlich sind.
Und wie siehst du jetzt euren Neuzugang, Serré Dier? Traust du dem zu, dass der so ein bisschen Aufbruchstimmung mitbringt?
Das ist der Einzige, also dem, das ist der Einzige, dem ich das wirklich zutraue. Dem hatte ich wirklich ich zufälligerweise am Samstag am Vereinsheim. Ich habe, aus welchem Grund auch immer, war ich umnachtet, dachte ich, gehe beim Vereinsheim was essen. Und da lief er mir über den Weg und ich habe ihm dann gesagt, dass es toll ist, dass er da ist und wir brauchen so jemanden wie ihn. Und der war sehr nett und sehr freundlich und sehr aufgeschlossen, nachdem ja vorher der Bus gesperrt war. Und er hat auch gesagt, God is strong, God will help us.
Und hat so er damit Hugh Stevens gemeint?
Ich glaube, er hat nicht Hugh Stevens gemeint. Aber ich sag mal, der könnte so einen Mentalitätsunterschied ausmachen. Das ist das, was ich vorher sagte. Wir haben so brave, nette Spieler, die seit Jahren ihren Stiefel runterkicken und eine Macht im Team haben, die jetzt sie vielleicht nicht unbedingt verdienen. Und der Dier könnte einer sein, der eben durch seine aggressive Spielweise, ich habe ihn ja auch so einen Typ wie Mark van Bommel genannt, so der Aggressive Leader, der könnte so einer sein, der so ein bisschen den Moment ausmacht, der die aufrüttelt, der auch mal einen umtritt, das kann ja niemand. Also man kann nur, Ibisevic kann jemanden schlagen, aber umtreten, ein Zeichen setzen, das kann niemand.
Ja? Aber glaubst du denn, dass da jetzt ein Neuzugang rein, der jetzt reinkommt in dieses sehr, sehr wackelige Gebilde VfB mit einem Abstiegskampf, in ein Team eines Trainers, der offen zugibt, dass er keinen Schimmer hat, wie er da rauskommen soll, dass der die anderen jetzt tatsächlich mitreißt? Tatsächlich eine neue Mentalität da entfachen kann?
Das ist meine Hoffnung. Ich meine, wir haben keine andere Hoffnung mehr. Ne? Ich kann mir das gut vorstellen, dass das so ist. Also der wird natürlich nicht viel sprechen. Also er spricht kein Deutsch. Ich habe versucht, mit ihm Deutsch zu sprechen. Das ging nicht. Der spricht kein Deutsch. Der wird die durch Körpersprache und durch ich sag mal, Gestik wird er die versuchen mitzureißen.
Ah, er spricht das Körper. Das ist gut.
Ja, genau. Das kann funktionieren. Aber ich meine, es ist sonst niemand da. Ich meine, könnt ihr mir einen sagen, wo man sagt, ja, der geht jetzt mal voran, der tut mal was? Mir fällt da keiner ein. Ich meine, was ich halt noch so ein bisschen auch, was man bei allem Negativen auch sehen muss, es fehlt vielleicht auch das Glück mal, es fehlt das HSV-Glück. 2 schlechte Spiele, 6 Punkte. Sowas muss mal kommen. Das muss aber schnell kommen. Also wir spielen jetzt gegen Dortmund, dann spielen wir in Hannover und dann spielen wir das 12-Punkte-Spiel gegen Berlin. Und also die 2 Spiele vor Berlin dürfen nicht verloren werden. Vielleicht eins.
Wobei ich es für ein bisschen mutig halte, nach 4 Jahren Abstiegskampf, dass der eine Gott beschwört und du schon aufs Glück hoffst.
Ja, nee, da siehst du, wie weit es gekommen ist. Das ist ganz klar. Also es gibt jetzt im Moment keinen Grund, jetzt rein faktisch, dass ich sage, besonders ein Spieler kommt zurück nach langer Verletzung oder man sieht ein klares Spielsystem, das muss nur greifen. Ne, so wie ich es vorher jetzt bei der Frederike gehört habe, bei Leverkusen, man sagt, dem muss man Zeit geben, der hat einen Plan, das ist okay. Das sehe ich jetzt im Moment nicht. Das heißt, wir haben Glück und Gott. Ich meine, das sind 2 große Gs. Das ist doch wunderbar, erstmal.
Okay, und dann hätte ich abschließend aber jetzt noch eine Frage. Also du hast ja jetzt auch schon angedeutet, ihr habt jetzt nicht gerade nur ein Problem, sondern eher, ich sag mal, 23 plus Sportdirektor und so weiter. Und da sagt man ja immer so ein bisschen leicht heraus, manchmal kann da auch ein Abstieg gut tun, um so ein bisschen die Strukturen durchzuwirbeln und auch den Kader mal auszudünnen. Ist das eine Sicht, die du auch haben kannst, oder sagst du kompletter Bullshit, ein Abstieg könnte uns sogar richtig tief runterwerfen?
Also ich halte es für kompletten Bullshit. Mhm. Das ist so ein bisschen so diese romantische Fanhoffnung. Mhm. Wir steigen ab und dann spielen wir nur mit 19-Jährigen und dann kommt ein Präsident, der Ahnung hat und ein Sportdirektor, den wir alle lieben. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Also wenn ein Abstieg wäre verheerend, weil da wären sie auch Jahre hinweg weg, also finanziell wie sportlich, zu glauben, gleich im ersten Jahr wieder aufzusteigen, ist wirklich sehr, sehr optimistisch. Und ich würde mit aller Kraft versuchen, den Abstieg zu verhindern. Und wenn ich dort Spieler rausschmeiße, wenn ich 4 Trainer habe, ich würde alles tun. Jede Patrone würde ich schießen wollen, um den Abstieg zu verhindern, weil ich nicht daran glaube, dass es reinigt, in die zweite Liga zu gehen. Ich glaube, es hat keinen einzigen Verein gereinigt. Gladbach vielleicht, aber alle anderen, die mal runtergegangen sind, tun sich unendlich schwer, wieder hochzukommen. Und von daher ist es für mich überhaupt keine Perspektive.
Mein Gott, das sind ja positive Aussichten. Andreas,
ich sage, alles unternehmen, das nicht abgestiegen wird. Das ist der Punkt. Und irgendwann das Glück, das kommt, denn Gott ist sowieso auf unserer Seite.
Okay.
Und ich kann dir sagen, das mit dem Abstieg und Verein reinigen haben wir vor 11 Jahren mal versucht. Mittlerweile sind wir auf Platz 18 der zweiten Liga, haben, glaube ich, noch mehr Trainer entlassen als der VfB Stuttgart in den letzten 4 Jahren. Und der Verein hat sich nicht bereinigt. Also ich drücke euch die Daumen, dass ihr drin bleibt.
Dankeschön, Dankeschön.
Ja, die Frage ist auch, ob so eine Reinigung dann durch so einen komischen Scheich auch wirklich kommen kann. Andreas, ich drücke euch die Daumen. Ich bin gespannt, ob Gott auf eurer Seite ist. Vielleicht sollten wir da nicht das ganz große Rad drehen. Jetzt schauen wir einfach mal, wie ihr gegen Dortmund spielt. Zu euer Leid ist es ein Heimspiel.
Ganz genau. Alles klar, vielen Dank.
Aber ich sage ja immer noch, versucht, dass ihr irgendwie dran bleibt im 3-Punkte-Rückstand, sage ich mal, zum rettenden Ufer. Und dann wird das nochmal eine andere Schlussphase der Saison. Ich würde da noch nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen, Andreas.
Das stimmt. Wenn wir in die Schlussphase kommen und wir dann dranbleiben, dann komm ich zu dir mit der Flinte.
Das Das hört sich sehr gut an. Damit wissen wir schon, wen wir im Rasenfunk zu Gast haben, dann am 32. Spieltag. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Nochmal der Hinweis an alle da draußen, vertikalpass.de, ein tolles Fußballblog, das man unbedingt lesen sollte. Und ja, ich drücke euch die Daumen, Andreas. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Freut
Macht's
mich.
Gut.
Mach's du gut, auch. Ciao.
Ciao.
Jo, ciao.
So, Daniel, wir haben jetzt noch ein paar Spiele, die wir besprechen müssen. Lass da mal so ein bisschen den Spieltag jetzt langsam mal zumachen. Als nächstes steht hier bei mir ein Spiel auf der Liste, über das will ich irgendwie gar nicht so wirklich reden, nämlich Gladbach gegen Köln 1-0. Mhm. Lass uns vielleicht mal kurz erst mal über das Sportliche reden. Es wurde ja sehr heiß diskutiert, ob das Foul vor dem Freistoß zum letztlich entscheidenden 1-0, ob das ein Foul war. Und da sage ja ich berufe mich da auf, ich glaube Heribert Fandl, der mal gesagt hat, es ist anatomisch unmöglich, dass man ohne Fremdeinwirkung selbst sich so in die Hacken läuft, weil es muss eine Seitwärtsbewegung des Fußes geben.
Muss ich zugeben, ich habe das Foul jetzt nicht mehr vor Augen. Ich habe nur noch meinen Kollegen Benjamin Wahlen im Kopf, der da auch sehr, sehr geschmeichelt reagiert hat.
Er ist Gladbach-Fan, oder?
Er ist Gladbach-Fan.
Mhm, okay. Also gut, dann lassen wir die These einfach dahingestellt. Es sah so aus, also es hätte sein können, dass er über die eigenen Füße stolpert, aber wie gesagt, ich beziehe mich da auf ein inzwischen 3 Jahre altes Zitat.
Doch, ich erinnere mich an die Wiederholung aus der Hintertorperspektive. Stimmt, mit dem Weitwinkel. Ja, da haben wir uns, als die Highlights liefen, ein wenig darüber lustig gemacht. Doch, ich bin bei dir tatsächlich, ja.
Das ist sehr schön. Die Frage ist, wie ist das jetzt zu bewerten, wenn sich dann Stöger danach hinstellt und so überkritisch ist? Findest du, das ist, also sollen wir darüber überhaupt reden oder findest du, es ist eigentlich lächerlich, dazu jetzt ein Thema aufzumachen?
Ich denke, bei einem, wenn du in der 90. Minute das 0-1 kassierst, weil es vorher eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung gibt, ist es mühselig, da dann das Spiel auf den Schiedsrichter zu reduzieren.
Ja, definitiv.
Köln war überschaubar angriffslustig in diesem Spiel, hat sich in den letzten Spielen auch schon schwer getan. Xhaka wurde dort miserabel verteidigt beim Kopfball. Es ist eine sehr einfache Lösung, da den Schiedsrichter zu diskreditieren. Mhm. Macht man sich auch weit zu einfach.
Und erstaunlich, dass wie wenig konstruktiv Köln inzwischen spielt. Also nur mal, Statistiken sagen ja nicht alles, aber diese eine finde ich durchaus aussagekräftig. Angekommene Pässe Borussia Mönchengladbach 683. 683, angekommene Pässe 1. FC Köln 181.
Das ist erstaunlich. Wäre die Frage, was die Ballbesitzzahlen dazu sagen.
Ballbesitz 74 also, zu 26.
Ja.
Also, worauf ich hinaus will, ist, warum lässt er so ultra defensiv spielen? Überrascht dich das oder muss das so sein, wenn man vorne keine Stürmer hat?
Wahrscheinlich, weil er die Mittel zurzeit nicht sieht. Also, ich war bei den Löwen noch ein sehr, sehr großer Osako-Fan, muss ich zugeben. Bei Köln hat er sich jetzt nicht so gemacht, wie ich mir das oder wie ich das zumindest mir hätte vorstellen können. Das ist jemand, den du da vorne drin eigentlich brauchst, der die Kreativität hat. Saß jetzt zuletzt öfter nur auf der Bank oder wurde eingewechselt. verstehe ich zum Beispiel nicht, wieso er den kaum spielen lässt. Und ansonsten, wie gesagt, spielerisch sehe ich auch jetzt den ersten FC Köln unter vielen anderen Vereinen, die da unten drin stehen. Viel Kombinationsfußball kannst du aus dem Kader nicht rausholen, aber du musst definitiv mutiger agieren, als er es jetzt auch gegen Gladbach gemacht hat. Ansonsten läufst du genauso Gefahr gegen eine Truppe wie Gladbach, die super effektiv ist, die jetzt zuletzt, glaube ich, dreimal 1-0 gewonnen hat in den letzten vier Spielen, dir dann das entscheidende Tor spät zu fangen und dann ja, belügst du dich auch selbst, wenn du das dann auf den Schiedsrichter schiebst, wenn du vorher selbst nicht den Mut aufgebracht hast und nicht die Courage, da selber auf die Entscheidung zu drücken.
Vor allem finde ich halt auch irgendwie, ich meine, gut, das ist jetzt krasse Fansicht, aber meine Fresse, es ist auch ein Derby. Also da gehe ich lieber mit einer wildstürmenden Mannschaft 3-0 unter, als dass ich da so wahnsinnig defensiv rangehe. Ich meine, gut, das hat für den Trainer wahrscheinlich nochmal eine andere Bedeutung, aber ich glaube, mich als Fan hätte das sehr, sehr traurig gemacht, ein Spiel, auf das ich so hinfieber.
Und wobei du gegen eine Umschaltmannschaft wie Gladbach, wenn du dort wild hineinstürmst, auch wahnsinnig wild mit 0-4 eine sehr, sehr gewaltige Rutsche bekommen kannst.
Das kann sein, aber es kann halt auch sein, dass du gerade gegen die verunsicherten Gladbacher genau das jetzt dir zunutze machst und dann ein Spiel machst. Gut, vielleicht haben wir beide haben ein Spiel, was unsere Argumentation unterstützt, und zwar das 1-5 gegen Leverkusen, wo man einerseits sagen kann, Köln hat so gut angefangen, hätten ja eigentlich noch einen zweiten Elfmeter und Platzverweis bekommen müssen für den Gegner, und dann hätten sie 2-0 geführt, da haben sie wirklich offensiv gespielt, aber am Ende 5-1 auf den Sack gekriegt, also wir beide haben recht.
Darauf können wir uns einigen, ja.
Ja. Wollen wir über die Ausschreitung danach noch reden?
Gibt's wegen dazu, mir gerne.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Dass es unfassbar dämlich ist, ist klar. Dass es von der DFL jetzt nicht das Schlaueste ist, ein solches Spiel anzusetzen, wenn man verkleidet ins Stadion gehen kann, das ist auch klar. Ich habe jetzt gesehen, dass der erste FC Köln Fotos von den randalierenden Fans auf seine Homepage gestellt hat, auch mit einem Zusatz, dass sie das ganz bewusst tun, um diese Leute zu identifizieren. Aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ich befürchte halt, dass sie, also Köln selbst, der Verein steht wahnsinnig unter Druck und muss da jetzt natürlich viel, möglichst viel Symbolpolitik, also mindestens Symbolpolitik betreiben. Köln ist Wiederholungstäter, Köln steht unter Beobachtung. Köln hat sich zuletzt sehr bemüht, ich glaube, vor oder noch am Spieltag kam ein Interview raus mit Werner Spinner, wo er die harten Strafen des DFB kritisiert hat und für mehr Maß und mehr Fingerspitzengefühl bei den Bestrafungen des ersten FC Köln geworben hat. Ein paar Stunden später laufen da 30 Mann in Bettlaken aufs Feld und zünden Bengalos.
Sah ein bisschen aus wie Spermien. Das ist das Einzige, mit dem man ja, diese Bilder ertragen kann, wenn man sich das einfach vorstellt. Das ist eine kleine
Spermien. Das wirkte wie irgendwie die fußballspielende Version des Kuckucksclan, nur ohne spitze Hauben. Also es sah auf jeden Fall auch sehr albern aus, muss man dazu sagen. Nein, also ich kann den Verein insofern verstehen, dass sie alles versuchen, um da jetzt die DFL möglichst gnädig zu stimmen. Denn das ist natürlich von den Bengalos abgesehen ein Riesengau, dass dann gleich mehrere Leute aufs Spielfeld laufen und dann auch noch ganz ungestört bis zur Mittellinie kommen. Was halt die Frage ist, inwiefern es sich der Verein mit den eigenen Fans dabei verscherzen könnte. Also es gibt jetzt in Hannover wurden jetzt dieses Wochenende Stimmungszettel verteilt beim Heimspiel, wo drauf stand, welche Fangesänge wann gesungen werden, weil dort sich die Ultras aus dem Stadion zurückgezogen haben, nach jahrelangen Auseinandersetzungen mit Kind. Und das kann natürlich auch passieren, wenn jetzt dort ich glaube der Fanclub heißt Boys, der da jetzt von 1. FC Köln nicht mehr als Fanclub anerkannt wird. Sie drohen den Fans mit Dauerkartenentzug und wollen sie quasi öffentlich identifizierbar machen übers Internet. Kann natürlich auch, was zumindest die Stimmung im Stadion anbetrifft, die ja bei Köln wirklich ein Aushängeschild ist, nach hinten losgehen, so sehr das moralisch richtig ist, was der erste FC Köln da macht.
Das ist sehr interessant, weil genau dieselbe Diskussion hatte ich mit einem Köln-Fan am Wochenende, der auch gemeint hat, darauf müsse man Rücksicht nehmen und so sehr er das verurteilen würde, er versteht den Verein, wenn er darauf Rücksicht nimmt. Und meine These dazu ist kompletter Blödsinn. Ein Verein darf sogar darauf nicht Rücksicht nehmen. Also ja, klar, ist nicht so geil, wenn die Ultras da sind und es halt einfach für ein paar Spiele dann keine Dauerbeschallung gibt und dann auch wirklich merklich ruhiger ist im Stadion. Aber das darf doch kein Argument sein.
Also in dem Fall nicht mehr. Bei Bengalos bin ich auch sehr gespalten und denke mir, dass in den letzten 10 Jahren noch nie jemand über die unbelehrbaren, dummen Chaoten beim Skispringen oder so geschimpft hat, die da genauso, auch wenn in einer anderen Form, Bengalos zünden. Aber dass im Fußball die Bengalos eine sehr, sehr hässliche Fratze bekommen haben. Aber natürlich, die Grenze ist da überschritten, wo die Teile in andere Blöcke geschossen werden oder wo halt Leute tatsächlich vermummt, was auch noch immer ein sehr, sehr gefährliches, bedrohliches Szenario zeichnet.
Ja.
Kenne ich zum Beispiel aus dem 60er-Stadion letztes Jahr beim Amateure-Derby gegen Bayern, standen unten in der Stehhalle mehrere 60er-Ultras vermummt. Als die mal die Mütze abgenommen haben, ich habe einen von denen dann gesehen, der war 19 und sah total liebevoll aus. Aber mit so einer Sturmhaube sieht halt jeder Mensch auch einfach böse und angsteinflößend aus. Fußball ist eine Massenveranstaltung und da ist das natürlich dann für den Verein ein Super-GAU, wo er auch durchgreifen muss.
Man darf gespannt sein, was da jetzt kommt. Also ich habe mit einigen Leuten geredet, die tatsächlich jetzt mit einem Geisterspiel rechnen. Ich weiß nicht, was...
Ich glaube eher also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu Hause irgendwelche Sanktionen auferlegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es keine Auswärtskarten gibt oder dergleichen.
Gut, ich meine, ob jetzt zu Hause 0-0 da von 40.000 beobachtet wird oder nicht, ist ja dann auch egal. Auf jeden Fall auch nicht so schön, das habe ich, ich habe nur eine Zusammenfassung dieses Spiels sehen können, aber dabei ist mir aufgefallen, dass man nicht gesehen hat, das, was ich bei Twitter gelesen habe, dass es wohl dann auch Gladbach-Fans gab, die wiederum auch aufs Spielfeld gerannt sind, um die Kölner wieder zu vertreiben. Fand ich interessant, dass ich davon keine Bilder gesehen habe.
Es gibt davon Bilder, also ich habe
im Spielbericht habe ich keine Bilder gesehen, also sonst hätte ich das jetzt auch nicht so als Tatsache verkauft, also ich habe auch die Bilder dann über Twitter gefunden, fand ich nur interessant, aber wer weiß, wie das in der Produktion bei Sky abgelaufen ist mit dem Nachbericht.
Sehr interessant war daran vor allem, sorry, dass ich da nochmal kurz einhake, dass einer, soweit es zumindest, also ist auch keine Tatsache, aber soweit es auf dem YouTube-Video zu erkennen war, einer der Gladbacher, der am Ende auch sich einen Kölner zur Brust genommen hat, der sogar noch von 2 Ordnern festgehalten wurde, hatte so einen Ausweis mit Band um den Hals. Also sprich, der war dort in irgendeiner, wie auch immer gearteten, offiziellen Funktion hinter der Bande. Der war keiner der Fans, die dann darunter gehüpft sind, um dort noch ein bisschen mitzumischen.
Ja, okay. Hoffen wir einfach mal, dass die Vereine vernünftig sind und da wirklich durchgreifen und nicht nur Lippenbekenntnisse von sich geben. Aber dann lass mal dieses unleidliche Thema auch zumachen. Mir ist auch immer ein bisschen unwohl. So tief steckt man dann doch auch immer nicht drin, um da wirklich objektiv drüber berichten zu können. Lass mal noch über ein paar andere Spiele reden. Als nächstes auf dem Zettel habe ich Dortmund gegen Mainz. 4-2, Freitagabend. Ich finde ja, so der ganz große Umschwung war das jenseits des Ergebnisses nicht, weil meine Fresse, 0-1 nach gefühlten 3 Sekunden mit einem unfassbaren Weidenfeller-Fehler und dann auch nach dem 2-1 gleich wieder das 2-2 zu fangen. Ich habe da sehr viele Muster von Dortmund erkannt, die ich schon in der Hinrunde gesehen habe. Das Einzige, was anders war, war die Chancenverwertung vorne drin und da hat ja auch der Torhüter ein bisschen mitgeholfen. Bin ich dazu kritisch?
Nein, überhaupt nicht. Also es gab viele Spiele, die einen ähnlichen Verlauf hatten wie dieses, die Dortmund dann aber hergegeben haben. Was ich positiv finde, ist, dass sie eben nicht, Dortmund war auch moralisch zuletzt wahnsinnig angenockt. Und man hat gesehen, so sehr Klopp, der da wirklich, dem ich auch wirklich zutraue, jede Woche aufs Neue da einen ganz neuen Geist in diese Mannschaft reinzubringen, so sehr der das auch beschworen hat, die sind sehr oft, gerade um die Winterpause rum, wo sich die Krise verschärft hat, nach einem frühen Gegentor dann auseinandergefallen. Dann kamen die Pässe nicht mehr an, die Mechanismen haben kaum mehr funktioniert, teilweise vogelwilde Laufwege in der Offensive und vor allem Mutlosigkeit. Und das haben sie gegen Mainz geschafft, aufrechtzuerhalten.
Da ja auch wesentlicher Faktor Marco Reus, Vertragsverlängerung und Marco. Also was ich mich da gefragt habe, das frage ich mich schon länger bei Borussia Dortmund, aber das ist mir jetzt wieder diese Marco Reus-Geschichte wieder aufgefallen. Da jetzt ins Stadionmagazin als Cover zu schreiben, uns Marco, und damit so ein Fass aufzumachen, von wegen, der würde jetzt wirklich die nächsten 15 Jahre da spielen. Mir ist das immer eine Spur zu viel bei der Borussia, weil, meine Güte, Götze hat damals seinen Vertrag auch verlängert. Und lass die jetzt mal nicht international spielen, dann überlegt sich uns Marco auch, was er nächste Saison macht. Warum ist das denn immer so dick aufgetragen bei Dortmund?
Einmal, weil, also der einfachste, weil naheliegendste Grund, in der Zeit, wo wirklich die Fans unfassbar wenig zu lachen haben und selbst die so treue Südkurve da schon mit dem Team sehr, sehr hart ins Gericht ging zuletzt, war das ein sehr, sehr großer Lichtblick. Also muss ich auch zugeben, hätte ich ihn niemals zugetraut. Ich wäre jede Wette eingegangen, dass Reus geht zum Ende der Saison, dass er nicht verlängert. Ja, Dortmund weiß, wie man sowas inszeniert, wobei das ja nicht nur in Dortmund der Fall ist. Die Kollegen aus Schalke sind ja damals
mit Draxler,
mit riesengroßen Draxler-Anhängern durch Gelsenkirchen gekarrt.
Die Draxler-Laster.
Ja. Genau das. Da ist jetzt Dortmund nicht der einzige Verein, der das sehr, sehr feierlich darzustellen weiß.
Ja, das steht ihm ja auch zu, aber jetzt mal ganz im Ernst, nur aus der Vertragsverlängerung, letztlich bürden sie ihm ja auch da was auf, wenn sie jetzt so tun, als hätte sich damit entschieden, dass er für immer bei Borussia Dortmund bleibt.
Ich glaube, da geht es wirklich in erster Linie um die Signalwirkung nach außen. Ich meine, Reus hat selber gesagt, es ist eine Entscheidung fürs Leben. Ich halte das alles auch für sehr, sehr fragwürdig. Bin da ganz bei meinem Kollegen Jochen, der, wenn ich mich recht entsinne, als Reaktion gesagt hat, ja okay, dann kriegen wir halt nicht 30 Millionen Ablöse, sondern 80 im Sommer im Zweifel. Ich glaube auch nicht an ein uns Marco, davon abgesehen, dass man mit Legenden vergleichen oder gar einer Steve Gerrard-Analogie sehr, sehr vorsichtig sein müsste. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass man diese Diskussion los wird. Und ja, das gut, hat, glaube ich, Reus sehr, sehr nicht schwerwiegend belastet, aber ihn schon auch gestört. Und für den ganzen Verein war das natürlich auch unerträglich, diese Ungewissheit. Verlieren wir jetzt den nächsten großen Pfeiler? Und was hat das eigentlich für eine Signalwirkung an Hummels, an Gündogan, wenn jetzt der nächste große auch noch geht?
Ja, definitiv. Also klar, man kann schon verstehen, warum sie so gespielt haben. Es ist schon nachvollziehbar, mir war es eine Spur zu dick aufgetragen, aber vielleicht bin das ich da bestimmt auch besonders kritisch, weil ich damals zum Rückrundenauftakt haben sie bei Instagram zum Beispiel einen Countdown gemacht mit dem Hashtag Feiertag, und mit Feiertag war halt der Spieltag von Borussia Dortmund gemeint, wo ich mir auch schon dachte, Hashtag Feiertag, und dann war es halt 0-0 gegen Leverkusen mit der schwächsten Passquote aller Zeiten gefühlt. Dachte ich mir auch so, oh ey, meine Güte, da hätte ich ja erstmal abgewartet, wie es so wirklich losgelaufen ist in der Saison. Aber egal. Wollen wir es nicht größer machen, als es eigentlich ist. Auf jeden Fall interessant, Dortmund in der Rückrundentabelle, jetzt da, wo man sie eigentlich auch hingedacht hat, nämlich auf Platz 5 hinter den Bayern mit 7 Punkten, ging er jetzt dann doch ganz gut los. Dann lass mal noch über die verbliebenen Spiele sprechen. Eintracht gegen Schalke, ich glaube, so viel muss man dazu nicht sagen. Interessant fand ich vor allem die Choreo vor dem Spiel. Hast du die gesehen mit der Lichtshow?
Das war Weltklasse.
Ja,
also sehr, sehr beeindruckend, und kann auch Frankfurt, muss man zugeben, wie kaum ein anderes Team in der Liga. Also wenn ich an Frankfurt denke, wie die Fans damals mit wie viel, 15 oder 17.000 in Frankreich in der Europa League einmarschiert sind, alle in Orange. Ich habe einen riesen Respekt vor den Frankfurt-Fans, wenn sie sich nicht gerade als Krawallmeister inszenieren. Randalemeister war es, glaube ich.
Ja, definitiv, ja. Also vielleicht noch kurz für die Zuhörer, die das nicht gesehen haben. Also die komplette Kurve hatte einfach nur, da stand einfach nur Frankfurt und man hatte schwarz und weiß, glaube ich, war die Choreo gehalten. Und unten hatte man dreidimensionale Buchstaben aufgestellt, die das Wort Eintracht geformt haben. Und darin waren, ich würde sagen, LEDs oder ähnliches. Es sah dann letztlich, war es ein Effekt wie diese Bengalo-Blitz- Dinger, Töpfe, keine Ahnung. Und diese Buchstaben waren von innen heraus erleuchtet. Das war auf jeden Fall etwas, was man bisher so noch nicht gesehen hat. Interessant auch, dass die DFL da ja kalte Füße bekommen hat. Obwohl alle Ordnungsämter und so zugestimmt hatten, wollten die es in letzter Sekunde noch canceln.
Und, ist das so?
Ja, es ging dann nur durch, weil es nicht als Lichtshow bezeichnet wurde, sondern als Choreografie. Und die DFL hat da aber sehr genau drauf geguckt. Da gab es, ich glaube, einen Kicker-Artikel oder sowas dazu.
Ah, in dem Fall gar nicht mitbekommen, nee.
Naja, war auf jeden Fall eine sehr coole Choreo und ich glaube, eigentlich wäre es jetzt die schönste Würdigung der Choreo, wenn wir aufs Spiel gar nicht eingehen. Mein Gott, es war ein 1-0 gegen Schalke, 500. Bundesligaspiel, Thomas Schaaf. Oh. Lass uns zu spannenden Themen kommen, wie Hertha gegen SC Freiburg. Buja!
Ah, ganz übel.
Dardai Effect my ass. Ich hab's schon gegen Mainz gesagt. Meine Güte, das war so ein glücklicher Sieg. Also die Hertha geht runter, oder? Da geht da gar nichts.
Ich hab damals das Hertha-Bremen-Spiel analysieren dürfen und hab danach in einer Art Nachbericht geschrieben, dass diese Hertha in dieser Form absteigt. Und für mich sogar Abstiegskandidat Nummer 1 ist. Was das Mainz-Spiel anbetrifft, bin ich ganz bei dir. Relativ glückselige Geschichte, glückliche Geschichte mit einem kurzen Hauruck-Effekt, der noch durch die Mannschaft gehen konnte in den zwei Tagen, die Dardai sie trainiert hat. Aber jetzt gegen, also jetzt in dem Sonntagsspiel gegen Freiburg, nach dem 2:0 war wirklich keinerlei spielerischer Ansatz mehr erkennbar. Vorher auch schon sehr überschaubar und ich bin sehr skeptisch, was die Hertha anbetrifft. Ist für mich derzeit das schlechteste Bundesliga-Team und hat für mich deutlich schlechtere Chancen als jetzt ein VfB Stuttgart.
Ja, also ich finde auch, dass sie also auch jetzt in dem Spiel extrem schwach waren. Vor allem, weil man ja dazu sagen muss, dass der SC Freiburg auch weit davon entfernt ist, die Mannschaft zu sein, die in der Hinrunde noch ganz viele Spiele unglücklich in der letzten Schlussviertelstunde hergeschenkt hat. Also die sind gerade auch nicht wirklich auf dem Zenit ihres Schaffens und fahren da dann noch recht locker nach dem 2:0 das Ding nach Hause.
Definitiv. Und Freiburg hat auch ein deutlich intakteres und ruhigeres Umfeld als die Hertha. Ja. Gerade nach der Trainerentlassung. Ich bin gespannt. Also ich habe jetzt innerhalb von 1,5 Wochen wirklich keinerlei Handschrift von Dardai erkennen können. Wobei der Zeitpunkt der Übernahme wahnsinnig undankbar war in der Mitte der englischen Woche nach dem Mittwochspiel. Ein bisschen Zeit muss man ihm geben.
Klar.
Aber die Frage ist, wie viel er bekommt und ob er es wirklich schafft, dem Team etwas zu vermitteln, was nach mehr als einer sehr, sehr bemerkenswerten Planlosigkeit nach dem Rückstand gegen Freiburg aussieht.
Ja, die müssen jetzt einfach, mein Gott, sie sollten halt mal anfangen, Fußball zu spielen. Das würde jetzt erstmal schon mal reichen. So hat Bremen auch das eine oder andere Spiel gewonnen. Aber ja, meine Prognose ist auch ganz düster und dann ist Preetz weg.
Preetz ist auf jeden Fall der Nächste, der...
Man lehnt sich nicht mal aus dem Fenster, wenn man sowas sagt. So weit ist es schon. Also ich habe nicht mal das Gefühl, dass jetzt irgendein Hertha-Fan mir bei Twitter schreibt, oh, du hast aber jetzt ganz schön schwarz gesehen. Nee, ich glaube...
Ich glaube, die Zahl der Preetz-Kritiker ist auch unter den Fans sehr hoch. Also dafür hat er einfach zu oft ins Leere gegriffen, um es gut zu formulieren.
Drei Abstiege, das ist schon ordentlich. Also das hört sich ja an wie 5 Jahre beim Club. Das ist einiges. So, und dann haben wir noch ein Spiel und das war wirklich ein Kracher. Hannover gegen Paderborn. Da würde ich jetzt am liebsten mit dir noch 90 Minuten drüber reden.
Ja, ich fand das Diskutabelste, weil ich da auf Twitter eine Diskussion hatte, tatsächlich Zieler beim Freistoß von Meher.
Ja. Also wir holen für die Zuhörer Freistoß aus, ich würde sagen 25 Metern, Meher schießt Vollspann drauf, der Ball mit wenig Drehung, ändert einmal die Richtung in der Luft und Zieler kommt aber eigentlich, ich würde sagen, einen halben Meter neben Zieler, so auf Kopfhöhe aufs Tor mit sehr viel Wumms und Zieler hat halt einen Schritt Richtung Mauer gemacht und kriegt dann die Arme nicht mehr rechtzeitig hoch. Ja, meine Aussage dazu ist auch, da sieht er schlecht aus. Es ist halt immer schwierig, wenn man diesen Schritt macht. Ja, also eigentlich muss er ihn halten.
Ich bin dann bis, also er sieht wahnsinnig schlecht aus, aber ich sah das jetzt zum Beispiel nicht wie der Sky-Kommentator als einen verheerenden Torwartfehler, weil diese, also wie auch immer man sie auf Deutsch nennen sollte, Knuckle Shots, wahnsinnig schwer zu halten sind und am Anfang tatsächlich den Ansatz eines normal über die Mauer gedrehten Balles behaben und dann so fies abdrehen und dadurch, dass sie wahnsinnig viel Speed haben, also
Ja.
es gab jetzt, glaube ich, keine Messung und keinen Kommentar dazu, wie schnell der Ball von Meier war. Aber der hatte schon wahnsinnig Geschwindigkeit drauf. Und wie du gesagt hast, sobald Zieler diesen ersten Schritt macht, ist es wahnsinnig schwer, dann gegen die eigene Laufrichtung den Arm so getimt hochzureißen, dass er ihn dann noch wirklich hinter den Ball bekommt. Aber ja, gibt es andere Gründe, Zieler zu kritisieren,
Ich
finde ich.
meine, letztlich ist es auch egal. Unterm Strich steht ein 1 zu 2 zu Hause gegen Paderborn und man muss sagen, meine Fresse, haben die ihren Rückrundenauftakt versaut. Haben jetzt, mein Gott, sie sind in der Rückrundentabelle punktgleich mit dem VfB Stuttgart. Das sagt eigentlich schon alles. Sie haben ein Pünktchen geholt. Und
Wow.
das eigentlich Erstaunliche ist die Tendenz, finde ich, in den Spielen. Also zum Auftakt gegen Schalke in der Rückrunde hat man noch gesagt, naja, hatte Hannover einiges an Chancen. Da hätten sie auch durchaus gewinnen können. Und von diesem Spiel sind sie jetzt angekommen bei dem Spiel, wo du zu Hause gegen Paderborn nach 1-0 Führung ja sogar 2-1 verlierst.
Zumal der Paderborn in einer verheerenden Form auch war. Also die haben zuvor gegen Mainz eine super Rutsche bekommen, dann dem HSV 0-3 hergegeben, Köln 0-0. Naja,
Ja gut,
aber
der
dankbarer
Paderborner, der
Aufbaugegner in dem Fall.
ja, allerdings, wenn dann und dann trifft Lakic. Mein Gott. Ja. Schauen wir mal, was bei Hannover kommt. Ich will mich jetzt nicht ganz so pessimistisch äußern wie bei Hertha. Ich glaube auch nicht, dass man so pessimistisch sein muss. Aber es ist auf jeden Fall sehr erstaunlich, welchen Abwärtstrend die jetzt da mitgenommen haben.
Sind ja auch tatsächlich nur noch 4 Punkte.
Ja, gut, aber für wen sind es so arg viel mehr? Die Liga ist ja so wahnsinnig dicht und eng. Gut, wir haben alle Spiele besprochen und trotzdem das wichtigste Thema noch nicht angesprochen. Die DFL, die verdammte, weil sie Geld sparen wollten, holen sie sich nicht das Original-Rasenspray aus Argentinien, sondern holen sich ein deutsches Fabrikat. Und was passiert? Es ist nicht winterfest.
Gab es nicht sogar diese Diskussion schon, also im Vorfeld, bevor das Freistoßspray eingeführt wurde, was ist eigentlich im Winter?
Also da kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ich erinnere mich nur daran, dass der TÜV die Rasensprays nicht freigegeben hat, weil da Giftstoffe drin waren oder irgendwas ähnliches oder Anabolika, Steroide, Antibiotika, irgendwie sowas, was der TÜV halt nicht cool findet. Aber an Winter kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern.
Was auch interessant war, erinnerst du dich an das Spiel Augsburg gegen Hoffenheim, wo es dann in der ersten Halbzeit einen wahnsinnigen Schneesturm gesetzt hat.
Ja.
Und wir haben ja zum Glück gelbe und orangene Bälle, aber was macht man mit dem Freistoßspray dann?
Ja gut, da.
Dann kann er immer noch
Ja, Lö.
quasi wie früher auf dem
Ja,
Bolzplatz
genau,
mit dem
eben
Fuß einen
Schnee
Strich
weg.
ziehen.
Ja,
Aber
also.
das will ich erstmal bei einem Schiedsrichter sehen, dass er das macht. Sieht
Also.
sicher sehr, sehr belustigend aus.
Stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so lustig vor. aber. Ja, wir werden es ja wahrscheinlich gar nicht mehr erleben dieses Jahr. Ja, und dann zweites großes Thema. Es sind die Anstoßzeiten. Ich meine, klar, wenn ich jetzt die DFL wäre, hätte ich auch direkt nach dem 18 Fantastilliarden TV-Vertrag für die Premier League angefangen, dieses Thema aufzumachen. Aber so aus Fansicht muss ich sagen, mir gefällt das überhaupt gar nicht, wie unisono jetzt alle Entscheidungsträger wieder mit den Anstoßzeiten um die Ecke kommen.
Ja, also ich bin da, was die Fansicht anbetrifft, komplett bei dir. Ich sehe auch in der Premier League eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, wenn du dir überlegst, welche vergleichbar wahnsinnig kleinen, irrelevanten Erstliga-Clubs mittlerweile imstande sind, locker mal eine 7, 8 Millionen Ablöse hinzulegen, die jetzt zum Beispiel für den FC Augsburg, die jetzt mal 6 Millionen für Matthaus hingelegt haben in der Sommerpause, nach 4 Jahren Bundesliga, nachdem sie sich da finanziell ein bisschen stabilisieren konnten, zum ersten Mal einen großen Transfer hingelegt haben. Das macht in der englischen ersten Liga, machen das 18 von 20 Erstligisten, können sich solche Transfers leisten. Auch aufgrund dieser TV-Gelder, weil Cardiff City, ich glaube, wie viel Millionen war das? Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber einen verheerend hohen zweistelligen Millionenbetrag aus den TV-Erlösen bekommt.
Ich glaube sogar dreistellig. Ich glaube, dass der letzte der Premier League so klar, glaube ich, über 130 Millionen Euro bekommt oder so.
Tatsächlich?
Ja, gut, nagel mich jetzt nicht fest auf die Zahl, aber also es ist auf jeden Fall absurd.
Also. Es ist absurd und macht auch den Fußball in vielen seiner Strukturen und eben dann genau in diesem, was die Transfers anbetrifft, noch deutlich absurder. Ich bin da ganz bei dir und hoffe, dass die Fans es schaffen, also vor allem die organisierten Fanclubs und sei es auch in Kooperation mit den Ultras, so eine Aktion auf die Beine stellen wie damals. 12, was 12, war es?
12,
pro
12.
15:30?
Achso, pro 15:30, ja. Mhm, ja. Ja gut, die haben auch gleich wieder ein Statement abgegeben pro 15:30. Ich habe nur ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, warum nicht zum Beispiel die Liga auch sagen kann, diese Konferenz aus 5 Samstagspielen, das ist nicht unsere Schwäche, sondern das ist unsere Stärke. Weil du hast ja gerade das Problem, dass es im Ausland schwierig zu vermarkten ist, zu sagen, hier, das Topspiel ist übrigens HSV gegen Hannover. Da sagt der durchschnittliche Vietnamese, hä? Genau. Wenn du aber jetzt sagst, ey, Fußball, ihr findet's alle ganz geil, aber ihr wundert euch, dass da immer so wenig Tore fallen, aber wir haben das fetteste Produkt überhaupt, 5 Spiele gleichzeitig, wo gibt's das noch? In der ausgeglichensten Liga der Welt, warum verkauft man das nicht als Plus?
Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich, weil es sich nicht so leicht dann in Zahlen messen lassen würde, dieses Argument. Aber ich bin da voll auf deiner Seite, wenn du dir jetzt überlegst, den Samstag die Schlusskonferenz, also ja. Ich bin weit davon entfernt, jetzt für den Fernsehsender Werbung zu machen, aber es war einfach in der Arbeit wahnsinnig aufregend und gleichzeitig natürlich auch mit viel Hektik verbunden, das zu schauen.
Ja, klar.
Zack, aber passiert das Ding bei Stuttgart-Hoffenheim, Wolfsburg-Leverkusen und ein drittes Last-Minute-Tor war wo?
Stuttgart, also Hoffenheim-Stuttgart.
Offenheim, Stuttgart, Gladbach gegen Köln.
Ja, genau. Ja.
Und wahnsinnig aufregend, wahnsinnig viel Action und das schaut sich jeder an und das wird auch keiner so schnell vergessen. Vielleicht wäre es möglich, dass man das mal ein bisschen, dass man sich in dieser Hinsicht stärker profiliert, aber ich glaube, dieses Interesse gibt es weder von Seiten der DFL und von Seiten der Clubs erst recht nicht, weil letzten Endes ihnen, den Clubs, andere Anstoßzeiten finanziell in erster Linie nur zugutekommen können.
Ja, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob das langfristig gedacht ist. Ich meine, wir müssen das jetzt nicht ausdiskutieren, weil wir beide haben weder Argumente in der Hand, also wir können es beide nicht beweisen, noch haben wir irgendwie einen Einfluss rauszunehmen. Aber ganz ehrlich, guck dir die Topspiele an oder guck dir generell die Einzelspiele an, die Freitagsspiele und die Samstagabendspiele. Das ist jetzt auch wirklich nicht das, mit dem du, mein Gott, den Chinesen dieser Welt vor den Fernseher ziehst. Also ja, klar, die entsprechenden Pay-TV-Sender können sich mehr exklusive Live-Minuten auf die Fahnen schreiben, aber es bleibt halt trotzdem irgendwie Hoffenheim gegen...
Ich bin da ganz bei dir. Wir haben nächste Woche Köln gegen Hannover, danach haben wir Frankfurt gegen HSV und dann Mainz gegen Gladbach.
Ja, genau. Also finde ich alles irgendwie interessant, aber... Ich glaube halt, dass da in Thailand ist jetzt nicht gerade ein Straßenfeger, um es mal so zu sagen. Und definitiv gleichzeitig denke ich mir auch, jetzt wurde ja auch thematisiert, eventuell sogar noch auf den Montag zu gehen. Das halte ich für vollkommen irre, weil es ist ja jetzt schon auffällig, dass am Sonntag die immer gleichen Teams spielen, weil es ja immer so ein Pool aus den Teams ist, die nicht in der Europa League sind und nicht in der Champions League. Es sind die immer gleichen Teams, die am Sonntag spielen. Das und mit Montag, das würde ja genauso werden. Und mein Gott, dann hast du ja Augsburg immer am Montag. Ich habe nichts gegen Augsburg, aber das kann doch nicht die Lösung sein.
Ich glaube nicht, also wie gesagt, da bin ich ganz bei dir. Zumal es dann, sobald du anfängst, auch noch am Montag spielen zu lassen, der Fanprotest noch mal größer werden dürfte, weil es ja dann für alle Berufstätige mit Auswärtsfahrten noch mal insbesondere hässlicher wird.
Ja gut, das ist der DFL schon lange scheißegal. Also, der ganz ehrlich.
Aber das könnte noch ein viel stärkeres Argument werden, wenn man jetzt tatsächlich anfängt, nicht nur am Freitag, wo ja der durchschnittliche Berufstätige gerne mal früher aus hat, sondern auch noch am Montag, am Anfang der Woche, die Leute um 20 Uhr in ein Stadion zu schicken versucht und dann auch noch glaubt, dass da die Fans die Auswärtsfahrt dann noch freudig und in großer Anzahl mitmachen. Also da könnte es auch einen sehr lauten Aufschrei geben.
Ja, oder man lässt halt immer Wolfsburg spielen, die haben eh immer Schicht, habe ich gelernt, und fahren nur mit 200 Auswärtsfans. Da ist es dann auch egal, ob es 200 oder 100 sind. Und mit dieser kleinen Ketzerei können wir ja das Thema auch zumachen. Vielleicht können ja die Zuhörer, die es bis hierhin gehört haben, sehr gerne uns mal bei Twitter und Facebook ein bisschen Feedback schicken. Ich wollte jetzt hier gar kein Riesenthema aufmachen, vielleicht machen wir dazu mal ein Tribünengespräch. Aber durchaus interessant, was da so alles passiert ist jetzt in der letzten Woche. Löwe, liegt dir noch was auf dem Herzen, außer der TSV 1860?
Nein, nicht zwingend. Also ich bin einmal mehr gespannt, welchen neuen Trainer wir jetzt dieser Tage vorstellen werden. Sieht zumindest alles so aus, als wäre jetzt auch von Ahlen, der tatsächlich selbst vom Investor bzw. seinem Vertreter abgenickt wurde, jetzt abgesägt wird. Poschner sitzt relativ fest im Sattel, obwohl er relativ wenig Argumente hat. Ja, und der Präsident ist gesundheitlich angeschlagen und sieht alles gerade sehr, sehr knifflig aus, einmal mehr. Und diesmal ist halt die Lage sportlich am bedrohlichsten und deswegen will ich eigentlich gar nicht über diesen Verein reden.
Ja. Okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Lass uns vielleicht mit etwas Positivem rausgehen. Unfassbar geil, die Aktion von Union Berlin zu Benny Köhler, Vertragsverlängerung nach der Krebsdiagnose, dann diese Aktion in der 7. Minute den Ball rausspielen, T-Shirts anziehen, den Mann feiern, während er im Stadion ist und es erlebt. Jetzt hat er bei Instagram ein Posting abgesetzt mit einem Fuck Cancer T-Shirt. Das ist die Feel-Good-Story der Woche. Vielleicht sollten wir das als festes Segment einführen in der Schlusskonferenz.
Das klingt gut, gerade wenn es zu so depressiven Themen kommt wie im TSV 1860, ist sowas dann doch immer schön am Ende nochmal sich vor Augen zu halten.
Genau, und wir reden aber auch nicht über sportliche bei Union, weil dann wird es nämlich wieder ganz depressiv, dieses 1:3 gegen den Club. Nein, okay. Ja, bevor wir beide uns hier irgendwie anfangen zu ritzen, würde ich sagen... Löwe, vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass du mit mir den Spieltag besprochen hast.
Sehr gerne.
Wir hören uns definitiv wieder, da bin ich mir ganz sicher. Und an alle Hörer da draußen, gebt uns Bewertungen bei iTunes, das hilft uns wahnsinnig. Wir merken das immer sofort, wenn da wieder ein paar positive Bewertungen eingelaufen sind. Hört euch auch sehr gerne das Tribünengespräch an, da planen wir auch schon weitere Ausgaben. Mal gucken, ich bin zuversichtlich fürs Quartal 2. Nein, im Ernst, wir werden da hoffentlich demnächst noch ein paar neue Episoden reinschieben. Und schaltet auch gerne wieder ein nächste Woche, wenn wir dann über den 22. Spieltag reden und mal feststellen, was von dem, was wir gesagt haben, uns sich schon alles wieder relativiert hat. Ich sage vielen Dank, Daniel, und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, Max. Ciao.
Ciao.